Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 632. Heute mit dem Rückblick auf den WWE SummerSlam 2024. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Gab es bei dir heute schon Sekt oder irgendwas, Champagner, nachdem wir jetzt einen neuen Champion haben? Das muss man ja gleich mal vorwegnehmen hier.
Ja, bei mir gab's Kaffee und Frühstück. Also, ganz unspektakulär. Und eine Nektarine. Ja. Also von daher, ich hab's trotzdem, würde ich sagen, gebührend gefeiert damit, oder?
Ja, also vielleicht sogar im Sinne von Gunther gefeiert, dass der Weltmeister geworden ist. Und das ist schon was ganz Besonderes. Ich meine, wir haben den beide über die Jahre begleitet. Wir haben den oft getroffen, gesprochen. Also ich zumindest auf jeden Fall. Das ist ein Typ aus dem Volk, auch wenn WWE uns das gerade anders warm machen möchte, der einen wirklich langen, beschwerlichen Weg gegangen ist. Und ich habe heute schon so ein bisschen Gänsepelle gehabt, bin ich ganz ehrlich. Deswegen steigen wir jetzt gleich auch ein. Also wir überspringen die 3 Stunden Pre-Show. Da ist nicht viel passiert, außer jede Menge Vorberichte. Natürlich auch rund um Cleveland. Es ging in die Rock'n'Roll Hall of Fame zum Beispiel. Wir haben den guten Jelly Roll da nochmal gesehen, wie er sich auch ein bisschen erklärt hat, was er damit Wrestling zu tun gehabt hat, weil den haben wir ja auch sehr prominent diesmal gesehen, nicht nur im Opening Act, sondern eben auch nochmal später in aktiver Rolle. Sympathischer Typ, Wrestling-Fan durch und durch, um das hier schon mal so zu sagen. Aber Kai, ich würde sagen, dann starten wir gleich durch mit dem Rückblick auf den SummerSlam, weil da haben wir natürlich erstmal die Eröffnung. Die Eröffnung wird getätigt hier von Paul Triple H Levesque, der ja, wie immer kurz und knapp uns alle willkommen heißt in Cleveland im Browns Stadium und dann auch gleich weitergibt, nämlich an Jelly Roll. Und das hat fast so ein bisschen NXT-Flair, oder? Diese Live-Performance in Verbindung mit den gegnergeschnittenen Bildern, das haben wir früher in der Triple H NXT-Ära sehr, sehr häufig gesehen.
Ja, das stimmt. Fand ich auch wirklich nicht schlecht gemacht, oder ich würde sogar eher sagen, nee, ich fand's auch gut gemacht, weil wir haben uns ja auch schon ein bisschen unterhalten, gerade im Vorgespräch. Und jetzt auch meinte, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, oh, das ist meine Musik, die ich jetzt privat höre, die Performance war wirklich gut. Also auch die Stimme, wie der Typ gesungen hat. Ich kann mich an so viele Sachen, egal ob es Live-Entrances sind oder auch wirklich Live-Music-Performances, egal auch in welche Richtung, ob Rock oder Rap oder kein, also da war schon so viel Schlechtes dabei, wo du auch gemerkt hast, die Leute leben von ihrer Stimmbearbeitung im Studio. Und das hattest du hier eben nicht. Das klang ganz normal gut gesungen, das war jetzt nicht so, ach du meine Güte, also das ist ja schon eher eine Seltenheit, gerade bei Musikauftritten im Wrestling, weil wie oft reden wir darüber, also ich sag mal, in 9 von 10 Fällen sagen wir, das war so schrecklich, das war einfach nur schrecklich und das hier war echt gut.
Ja, und das habe ich mir auch gerne angehört, bin ich auch ganz ehrlich, auch nicht meine Musik, also 100% zumindest nicht, aber das hat sehr, sehr gut funktioniert, dem, was er da gemacht hat. Es gab ja 2 Songs, die hier im Verlauf der Show auch häufiger gespielt worden sind, Dead End Road und Liar natürlich auch. Hat sehr gut gepasst zum Flair und kann ich jetzt auch nichts Negatives dazu sagen. Und dann geht's auch schon gleich los mit der Show. Und wir eröffnen die Show mit dem Match um die WWE Women's World Championship. Liv Morgan trifft auf Rhea Ripley. Rhea Ripley natürlich begleitet von Dominic Mysterio. Und die beiden hier noch ein sehr eingeschworenes Team, sehr verliebt, gerade wieder frisch versöhnt, wahrscheinlich noch ein paar schöne Tage hier gehabt vor WrestleMania. Und wir haben aber auch, vor allem auch gesehen, dass wir
SummerSlam.
Was habe ich gesagt? WrestleMania, ne?
Ja.
Ja, nee, ist natürlich der SummerSlam. Hat sich aber ein bisschen WrestleMania-mäßig angefühlt, finde ich. Auch mit der Stage und mit der Größe, mit dem Ausmaß des Stadions.
Vielleicht muss ich noch dazu sagen, dass ich die Stage echt Müll fand. Also, wenn man nur diesen Stage-Shot hat und die Leute drumherum, die sieht, denkt man sich so, ach, ist ja eine coole Stage. Wenn man aber die Stage im Gesamtkontext sieht, wie klein die dann auch wirklich ist, das schon nicht geil.
Ja, man hat ein bisschen abgebaut, was die Stage angeht. Dafür hat man dann eben lieber ein paar Tickets mehr verkauft. Das ist ja nun mal der einfache Grund dahinter. Ich bin auch kein riesengroßer Fan von. Auch hat mir einen sehr, sehr langen Weg in die Halle und auch natürlich dann zum Ring. Das wird später nochmal ganz lustig werden, wenn dann die Run-Ins kommen, die erstmal da, ich weiß nicht, 100, 200 Meter sprinten müssen. Naja, auf jeden Fall hier dieses Match der beiden Frauen, Rhea Ripley, Liv Morgan, geprägt durch Emotionen, vor allem am Anfang durch die Angst und die Schleue vielleicht von der Liv Morgan, die einer wütenden Rhea Ripley erstmal zu entkommen versucht, die auch so ein bisschen vernatzt dann eben und irgendwann, ja, kriegst du dann Rhea Ripley aber dann zu fassen und dann wird hier die Dominanz ausgespielt, Kai.
Ja, ganz genau. Also ich habe es mir auch genauso aufgeschrieben, denn Rhea natürlich, also sobald sie sich das erste Mal Liv Morgan packt, dann gibt's die Clotheslines, es gibt härtere Aktionen. Was ich ganz komisch fand, war, es gab ja auch direkt diesen Riptide in die Ecke, der aber vom Wumms her gar nicht präsentiert wurde wie ein Riptide, oder? Also es war einfach nur eine Aktion von vielen, oder sehe ich das falsch?
Ja, so ein bisschen so eine Vorbereitung vielleicht für den richtigen Riptide, aber ich denke mir dann auch so, ja, okay, wenn du den dann nicht in die Ringecke so richtig zeigen willst oder kannst, dann zeig halt direkt den richtigen Riptide, um das Ding hier direkt zu beenden quasi. Fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Vielleicht hat da auch ein bisschen die Koordination nicht gestimmt, vielleicht hat Liv Morgan sich in dem Augenblick nicht leicht genug gemacht und vielleicht ein bisschen schwerer gemacht aus Versehen, als das geplant gewesen ist. Sah ein bisschen merkwürdig aus und hatte deswegen auch nicht die Wucht natürlich. Und danach der Riptide-Ansatz, da ist dann ja Liv Morgan rausgekommen und dann gab es natürlich den einen bestimmenden Story-Aspekt, den wir hier gehabt haben, nämlich dass ja Rhea erstmal in den Turnbuckle rennt. Überhaupt sehr viele Leute sind beim SummerSlam in den Turnbuckle, in den Ringpfosten gerannt.
Ja. War auch ein bisschen blöd, dass nach dem Match direkt Braun Breaker gegen Sami Zayn kam.
Ja, ich meine auch, LA Knight hat es, glaube ich, auch ein, zwei Mal gemacht. Also es haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen, dass es so Aktionen gibt, die Shows bestimmen. Zählt mal mit, das wäre eigentlich eine gute Frage fürs Tippspiel gewesen, zählt auf jeden Fall mal mit, wie oft Leute hier in den Ringpfosten gelaufen sind.
Ja.
Es war schon auffällig auf jeden Fall. Hier hat es aber einen durchaus guten Story-Hintergrund gehabt, der das Match auch massiv beeinflusst hat und für mich auch durch die Art und Weise, wie es eine Rhea Ripley verkauft hat, dass das ganze Ding nochmal spannender gemacht hat, weil dann ging's ja in den Turnbuckle und dann wurde's ja nochmal da reingeschickt und sie hat ja eine Schulterverletzung gehabt und sie hat das ja verkauft, wirklich, als wenn die Schulter ausgekugelt wäre und gesagt hat, it's out und hat dann ja den Arm an den Körper gehalten und Rev dazu und Dom dazu. Also
und ihre Schulter auch so komisch gehalten, dass halt hier oben hier dieser Muskel so raus, dieser Knochen so raussteht, dass man denkt, oh, da ist halt auch wirklich was.
Das wollte ich gerade fragen, wie hat sie das gemacht?
Ja, du kannst einfach seine, also je nachdem, denke ich mal, wie du es kannst, wenn du deine Schulter so komisch bewegst, kannst du halt machen, dass hier oben dieser Muskel, der Knochen so rausschaut.
Okay.
Manche können es halt mehr, manche können es weniger, denke ich. Das ist doch wie immer dieser Arm von Alexa Bliss, kannst du dich nicht dran erinnern?
Ja, ja.
Wenn man sowas, oh nein, mein Arm ist gebrochen, weil sie den so überdehnen kann.
Ja. Wer weiß, vielleicht ist es auch noch wirklich noch so eine, also manchmal nach OPs behält man ja so komische Beweglichkeiten zurück. Weißt du, so komische Bewegungen oder sonst irgendwas. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen. Keine Ahnung. Aber es hat es auf jeden Fall auch nochmal realer gemacht, weil es wirklich visualisiert gewesen ist und nicht nur, ah, meine Schulter tut weh, sondern es sah ja dann auch wirklich fies aus. Und Liv Morgan geht dann ja wirklich nonstop auf die Schulter, auf den Arm. Wir hatten auch zum Beispiel diesen Codebreaker auf den Arm, auf die Schulter. Das hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt hat das, wie ich finde, nicht nur gut zu dem Match gepasst, sondern hat auch wirklich nochmal Dramatik da reingebracht. Wie ging's dir da?
Ja, absolut. Also die haben damit ja auch sehr viel gespielt. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Gag-Streitpunkt bei uns, wo ich sage, oh, guck mal hier, bei dir Hauptsache wieder Körperteil bearbeiten. Und das war hier sehr viel, sehr, 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 sehr viel. Aber ich fand, die haben es ja auch gut gemacht, weil dann auch natürlich, dass die Chance gibt, dass Rhea ja eigentlich super dominant ist und Liv Morgan quasi keine Chance hat. Durch dieses Opening hat sie jetzt aber eine echt gute Chance, weil sie die ganze Zeit auf den Arm gehen kann und immer wieder. Und es nicht dieses ist, ja, ich habe dir mal dreimal gegen das Bein getreten, sondern das ist ja die verletzte Schulter. Jetzt ist die Schulter noch ausgekugelt. Also das legitimiert ja die Offense von der Liv Morgan noch mal viel mehr und legitimiert halt auch umso mehr, dass Rhea Ripley ordentlich einstecken kann, darf. Und das finde ich hier ganz gut. Und trotzdem ihr dann auch diesen Badass-Moment geben, weil ich irgendwie erst dachte, sie sagt dann, hier, Dom, popp mir die Schulter wieder rein, so ähnlich wie es auch an Finn Balor gemacht hat. Aber dass sie dann so ein bisschen diesen Lethal Weapon Spot macht und dann einfach mit der Schulter gegen den Tisch rennt und sagt, alles klar, ich pop mir die jetzt selbst wieder ein. Natürlich ist das, also das ist so wie dieses klassische, ja, Wrestling ist halt super drüber, ne? Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, Finn Balor hat sich seine Schulter auch damals wieder selber reingepoppt im Match gegen Rollins, ne? Also ist halt auch nicht so weit hergeholt.
Nö, haben wir auch schon in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass Wrestler sich irgendwelche Körperteile wieder einrenken. Bret Hart, die Finger zum Beispiel.
Ja, Finger hast du ja auch ganz oft, genau.
Ja, also von daher. Nee, das hat schon gut funktioniert. Du hast gerade diesen Spot angesprochen mit dem Einrenken der Schulter. Da möchte ich natürlich gerne noch auf das Vorgeschehen eingehen, weil das hat nochmal in dieses Beziehungsdrama mit reingespielt. Da ist ja dann Rhea zu Dom und es gab eine kurze Unterredung und dann wollte ja Liv Morgan mit dem Dive eigentlich auf Rhea springen, aber Dom hat ja Rhea aus dem Weg geschubbt und hat dann quasi für Rhea die Kugel genommen, also den Dive genommen. Und das hat ja Rhea angestachelt. So, mein Dom, ja, der hat sich für mich geopfert und jetzt habe ich die Kraft und kann mir die Schulter wieder einrenken. Und dann ist sie eben auch mal reingekommen. Und ich finde, beim Zuschauer hat das nochmal diesen Glauben manifestiert. Ja, die sind auf jeden Fall wieder ein Paar, die sind wieder zusammen, die halten zusammen, Dom rettet die, Rhea ist mit dem Herzen dabei. Das hat man auch auf dieser Ebene, wie ich finde, sehr gut gemacht.
Ja, finde ich auch. Und danach konntest du dann ja auch wieder so damit spielen, dass du sagst, okay, jetzt hatte Liv natürlich viel Offense, weil jetzt aber Rhea ihren Arm kurzzeitig wieder besser benutzen kann, ist jetzt Rhea auch wieder dran und hat es dann auch schon fast so ein Match teilweise auf Augenhöhe, wo es ein bisschen hin und her gehen kann, weil klar, natürlich ist dann erstmal Rhea stärker, will den Riptide ansetzen, der wird aber dann gekontert in den DDT für einen Two-Count. Auf der anderen Seite will dann aber auch Rhea dann diesen Submission-Move ansetzen, dieses
Prison Lock.
Genau. Den sie aber natürlich nicht ganz machen kann, weil sie nur einen Arm hat und der andere kann nur so ein bisschen mithelfen. Deswegen ist er nicht ganz so stark. Also, das finde ich dann ganz cool gemacht, weil eben diese Verletzung auch dafür spielt, dass du sagst, okay, selbst falls Rhea verliert, sieht sie nicht ganz schwach aus, weil sie hat ja Probleme mit dem Arm und Liv Morgan wird halt nicht nur zu Brei geprügelt, sondern ist dann auch so ein bisschen schlau und nutzt ihre Openings.
Genau, und eigentlich alle Aktionen, die sie gezeigt hat, gingen ja in irgendeiner Art und Weise auf den Arm oder auf die Schultern. Sie hat ja dann auch danach nochmal diese Crucifix-Driver gezeigt, dann ging sie ja mit dem Cross-Arm-Breaker nochmal explizit auf den Arm, wo dann Rhea sich aber rauspowern kann quasi, also da war noch genug Kraft im Arm. Ich mag es aber auch, was wir in der Vergangenheit schon mal gesehen haben, dass man hier nicht so all-in gegangen ist, weißt du, nach dem Motto, Rhea poppt sich die Schulter wieder rein und dann nach 2 Minuten ist es wieder vergessen quasi, dass da eine Schulterverletzung gewesen ist, sondern nein, ja, man hat es durchgezogen, dass sie zwar Aktionen zeigen konnte, aber sie war eingeschränkt in dem, was sie da getan hat. Und dann sind wir ja quasi schon hier auf dem Weg in Richtung Finish. Und dann gibt's ja auch noch mal hier Liv Morgan, die dann mit dem Headbutt oder Clothesline auf Seil zurückkommt und die dann einen Stuhl hier mit ins Geschehen bringt. Dann renkt sich Rhea die Schulter nochmal ein. Hätte ich persönlich jetzt nicht gebraucht, fand ich ein bisschen viel.
Jo.
Zeigt dann den Riptide und dann geht aber nicht fürs Cover. Und dann haben wir das große Drama hier, Kai.
Ja, fand ich übrigens persönlich so ein bisschen blöd, dass sie nicht fürs Cover geht, weil du hättest das besser lösen können, indem sie einfach den Riptide nicht zeigt, meiner Meinung nach an der Stelle. Aber klar, sie will halt noch mehr, will Liv Morgan zerstören, nimmt den Stuhl. Dann hast du den Eingriff von Dominic Mysterio, der insofern auch Sinn macht, weil er halt erst noch sagt, ey, pass auf, das macht, also hau doch nicht mit dem Stuhl zu, weil dann kriegst du ja dein Belt nicht. Also das ist ja kein Turn, das ist ja eigentlich nur schlau, weil Rhea super wütend, Hauptsache ich kann die jetzt kaputt machen. Und Dom, der dann sagt, nee, mach es nicht, war noch nicht der Turn.
Nee, er war aber in dem Augenblick, entschuldige, dass ich jetzt fortfalle. Er war in dem Augenblick noch die Vernunft eigentlich, ne? Ja, Rhea war die blanke Wut und war blind vor Zorn und vor Schmerz vielleicht auch noch mit dabei. Und er war so, nee, wenn du Titel haben willst, dann pinn sie doch lieber, ist doch viel klüger. Und eigentlich hat er da ja auch recht gehabt, wenn man ehrlich ist, ne? Dann sehen wir aber, dass, ja, dann kommt Liv Morgan mit dem Dropkick angesprungen, sodass Rhea den guten Dom hier trifft, kann dann den Oblivion zeigen, aber Rhea kann noch auskicken, also ganz viel Drama. Rhea will sich dann um Dom kümmern und schaut eben dann und man sieht dann so, wie er mal wieder so einen Stuhl quasi falsch hinwirft quasi und man fragt sich so, das sah aber schon sehr eindeutig aus. Dann lenkt er noch den Referee ab und diese Verwirrung nutzt dann Rhea Ripley für den Oblivion auf den Stuhl und das 1, 2, 3. Es ist vorbei. Liv Morgan gewinnt, klar, im Endeffekt. Aber was dann danach noch gekommen ist, hier vorher war es ja eher so, okay, war das jetzt ein Fehler oder war das Absicht? Aber dann
nee, das fand ich ganz gut, weil die auch damit gespielt haben, weil auch bei Becky und Liv in einem Match.
Genau.
Da war es ja nicht eindeutig.
Ja.
Also, ne, da war ja auch so, ja, war gar nicht so geplant. Und hier hätte man es ja auch noch so verkaufen können. Dieses, okay, er wollte eingreifen, er wollte Rhea den Stuhl geben, damit sie zuhauen kann, er den Ref ablenkt. Aber dann nach dem Cover hat er dann auch nochmal gut Dominics Gesicht gefilmt und gemerkt, nee, war schon Absicht.
Und bei Liv wiederum war es ein bisschen anders. Sie wirkte da schon ein bisschen überraschter auf jeden Fall als Dom, ja, weil Dom hat ja sehr schnell auch gelacht und da hat man das schon gesehen. Ja, und wir sehen dann, dass Dom, wie gesagt, draußen ist und dann auch zu einer Liv Morgan geht. Und dann gibt es den Kuss und damit die endgültige Trennung von Rhea und Dom. Und Dom und Liv sind jetzt offensichtlich zusammen, lieber Kai. Und
ja.
Rhea aufgebracht, heartbroken, das Herz ist zerbrochen, Liebeskummer. Ja, gab es auch Videos auf den Social-Media-Kanälen, wo sie weinend Backstage geht. Also großes Drama, Kai. Es kam doch der Swerve hier vom guten Dominic Mysterio. Wie hat's dir gefallen?
Ja, also wir haben natürlich überlegt, was, wie, wo und vielleicht wäre es nicht zu offensichtlich. Und dann natürlich noch aus Wrestling-Booking-Sicht, ja, aber Dom und Rhea sind ja eigentlich eine gute Paarung und dann könnte man die ja schon fast auch so ein bisschen als Faces etablieren, weil man die ja mag und turnt nicht vielleicht auch Finn Balor zu Liv Morgan, dazu später mehr. Ja, es war dann doch hier eigentlich das in Anführungsstrichen offensichtliche, aber gucken, welchen Weg man jetzt geht. Ich fand auch das Acting von Rhea sehr gut, nachdem ich letztens noch auch im Magazin oder in der Preview das Acting von Liv Morgan kritisiert habe. Das von Rhea fand ich hier wirklich stark.
Ja.
Liv behält den Belt, hatten wir ja auch getippt. Nur das Wie war die Frage und es ist eben so gekommen. Dom ist dann ganz klar geturnt zu Liv Morgan, macht natürlich ganz viel Potenzial oder schafft ganz viel Potenzial, um jetzt bei Raw einzuschalten, dass man wissen will, okay, wie wird's erklärt, was passiert ist, was ist mit dem Judgment Day, weil wir auch direkt danach diese Sequenz hatten, wo Damian Priest backstage ist und sagt, ey, habt ihr davon gewusst, noch ein Finn Balor angeht, ne, und sagt, ich finde den, lass den finden. Ja, also auch hier wieder, nicht nur wie bei Raw, sondern auch beim SummerSlam ist der Judgment Day schon fast so ein bisschen der rote Faden.
Ja, und was ich hier schon mal lobend beim SummerSlam hervorheben möchte, ist, dass du eigentlich in jedem Match eine Weiterentwicklung von einer großen Story hast. Du hast keine Entwicklung, die hier geschehen ist, die einfach so ins Nichts geht, sondern du hast ganz viele Storyfäden, die weitergeführt werden, damit du nächste Woche einschaltest. Beziehungsweise morgen.
Ja, ne? Ich genauso.
Und das hat man sehr, sehr gut gemacht. Auch hier eine, auch dass du dranbleibst, das muss ich auch mal gerade sagen. Also allein dieses Backstage-Segment, was du gerade angesprochen hast, ne? Wo dann Damian Priest wutentbrannt ist über das, was Dom da angerichtet hat und dann auch sofort Finn Balor verdächtigt. Sofort sagt hier, die hatten sich doch noch zuletzt vertragen und dann sagt er hier, Finn, warst du da, steckst du dahinter? Und er so, ey, Alter, nein, ne? Natürlich nicht. Und wo dann Finn auch einen Priest noch vorwirft, ein bisschen Vertrauen, ne? Vertrauen ein bisschen, wir klären das. Na gut, das ging in eine andere Richtung, aber auch dazu kommen wir dann später. Fand ich sehr gut. Und jetzt gerade diese Entwicklung des Judgment Day, ich bin ultra neugierig darauf, wie das bei Raw weitergeht. Gibt's den anderer Färbung, wie auch immer?
Ich wollte es eh noch sagen, aber kann man vielleicht auch ein bisschen vorgreifen, dann sage ich es einfach jetzt schon und nicht beim Priest-Match.
Ja, gut.
Ich find's so heftig, dass aus diesem komischen Edge-Vampir-Stable, wo wir alle gesagt haben, so, ey, was wird das? Ne? Ich habe absolut keine Ahnung. Und natürlich war da nicht immer alles geil und die waren dann auch irgendwie so Prügelknaben und auch egal bei Raw, muss man ja auch sagen. Ne? Leute sagen immer, das war jetzt ja immer alles cool. Nee, es war nicht immer alles cool vom Judgment Day. Ich brauche auch, liebe WWE, bei aller Mühe, ich brauche auch nicht die 4-Stunden-Story vom Judgment Day hochgeladen. Also so, ne? Weil auch bei der Bloodline war nicht alles geil und beim Judgment Day noch viel weniger.
Ja.
Aber unabhängig davon, was man da geschaffen hat und wie invested man darin aber auch ist und wie man das auch mag, natürlich auch mit so dummen Sachen wie Comic Relief, Kalito, der auf einmal dabei ist und dann wird immer WWE 2K gespielt oder so ein Kram, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, als es mal anfing mit Edge, Rhea, dann auch Damian Priest, dass aus diesem Judgment Day dieser Judgment Day wird.
Ja, da hat man sehr viel richtig gemacht, nachdem wir schon nach 4 Wochen gesagt haben, mein Gott, löst das Ding bitte auf.
Ja.
Es ist schon längst tot. Hat man das wirklich umgedreht und hat daraus eine sehr gute Geschichte gemacht. Und jetzt hat man gleich mehrere Geschichten hier, die man übereinander legen kann. Spricht sehr für die aktuelle kreative Abteilung von WWE, muss man ganz klar so sagen, dass man da so ein Stable nochmal rumgedreht hat und da, wie du schon gesagt hast, auch die notwendige Zeit investiert hat, weil das geht ja auch nicht gerade von heute auf morgen. So, machen wir weiter. Ab heute auf morgen. Wir kommen zum Match um die WWE Intercontinental Championship. Sami Zayn gegen Braun Breaker. Die beiden haben wir ja schon bei Money in the Bank gesehen. Und das hier war ja ein kurzes, knackiges Match. Und es ist eigentlich auch genau so gekommen, wie wir es uns erwartet haben. Nämlich mit einem Sieg von Braun Breaker. Und Sami Zayn, der immer wieder versucht hat, dagegen anzukämpfen. Aber auch ein Braun, ja, der war eben auch destined. Also das hat man schon gemerkt, dass das hier nur in eine Richtung gehen kann. Zwar haben beide relativ früh versucht, ihre Finisher hier anzusetzen, aber das ging schon sehr, sehr schnell in die eindeutige Richtung, Kai, oder?
Ja, absolut. Also das sollte ja direkt losgehen mit dem Spear von Bron Breakker, über den Sammy springt Bron in die Ringecke, sondern auch so, oh nein, meine Schulter. Deswegen ging dann ja auch der Overhead Press zum Beispiel nicht, ja, weil die Schulter angeschlagen war. Sami Zayn, der auch direkt versucht, den Helluva Kick ins Ziel zu bringen, wo dann Bron Breakker ausweicht. Ich dachte eigentlich sogar, man geht hier so diesen Weg, dass dann Bron viel mehr focused ist, nachdem er beim letzten Match verloren hat, deswegen, weil er so abgelenkt war. Aber er war ja trotzdem auch hier wieder sehr arrogant noch zwischendrin, ne? Mit ein bisschen Trash-Talk und sowas. Nichtsdestotrotz war er super dominant, aber das Match halt auch mit seinen 5 Minuten, die es ging, da war jetzt auch nicht so viel. Es sollte die Blue Thunderbomb geben, hat nicht geklappt, dann sollte es den, wie hier vom Top Rope, den Bulldog geben, genau. Der wurde dann in die Blue Thunderbomb gekontert. Stellt euch vor, die hat nicht den Sieg gebracht.
Was?
Die 99% aller Fälle. Ja. Und danach hat es eigentlich Spear und noch ein Spear und das Ding war durch.
Ja.
Also es war wirklich, es klingt zwar hart, also klar, du hast auch noch einen Frankensteiner und sowas drin, aber es war, du hattest jetzt, das war nichts Besonderes, es war zweckmäßig, Bron Breakker hat gewonnen, so wie wir es auch vermutet haben. Mal gucken, was jetzt die Titelregentschaft von einem Bron Breakker bringt. Wir hatten es ja schon gesagt, unabhängig davon, wie sehr ich auch einen Sami Zayn mag, die Regentschaft war meh.
Mal
schauen, okay, was man jetzt.
Also ist nicht, ja. Wir haben schon Schlimmere gesehen, ne?
Ja, natürlich. Das ist halt aber auch kein Maßstab, ne?
Nee, so. aber er hat ja durchaus so er hat die Fehde mit Chad Gable gehabt, die in Chad Gable sehr gut geholfen
das,
hat.
Ja, okay, stimmt, das, da hast du natürlich absolut recht, das, ja. Aber halt auch da, die Fehde hat halt einem Chad Gable geholfen und nicht einem Sami Zayn in seiner Titelregentschaft, ne?
Das stimmt.
Aber klar, das eine geht nicht ohne das andere natürlich, aber ich meine so, ein Sami Zayn ist jetzt nicht weit gekommen seit WrestleMania.
Nö, aber also im Endeffekt, das hier war jetzt ja ein etwas erweiterter Squash, soweit würde ich jetzt sogar mal gehen. Ne? Ja. Also klar hat Sami Zayn immer wieder andeuten können, hier den Helluva-Kick zu zeigen, aber er war jetzt auch mit der Blue Thunderbomb war er jetzt ja nicht dicht am Sieg oder sonst irgendwas, ne? Sondern dazu ist er erst gar nicht gekommen. Und deswegen würde ich mal sagen, das war ein schützender Squash, um es mal so auszudrücken, für den Bron Breakker und gegen den Sami Zayn. Aber Sammy kann das auch vertragen. Das ist schon in Ordnung. Also dann geht ja ein Braun stark aus dem Ding hervor. Wir haben es schon angesprochen, auch in der Preview. Ne? Es war halt nach WrestleMania, hatten wir extrem viele Babyface-Champions, die alle interessant darzustellen. Das ist echt eine schwierige Kiste gewesen. Und weil
du musst ja auch hier schauen. Also auch beim SummerSlam, wir hatten jetzt 4 Titelwechsel. Ne?
Ja.
Also im Normalfall hast du nicht so viele Titelwechsel bei Shows.
Vollkommen richtig, genau. Jo, das war auf jeden Fall hier der erste Titelwechsel. Bron Breakker, neuer Intercontinental Champion. Ich bin gespannt, wie er sich präsentieren wird. Was ich aber da auch mal sagen muss, da habe ich mich auch wirklich ein bisschen gefreut für den guten Bron, den wir ja auch schon häufiger mal kritisiert haben, auch teilweise nicht zu Unrecht. Aber man hat gemerkt, als er den Belt bekommen hat, da war er auch kurz aus dem Charakter raus. Ne? Da war er wirklich emotional mit drin, hat da fast ein Tränchen verdrückt. Das mochte ich sehr gern, dass er auch da so ein bisschen, ja, da war er auch er selbst, ne? Nicht nur
das Menschelt.
Genau. Genau das. Ist dir auch aufgefallen, dass wir sehr, sehr viele, sehr lange Pausen zwischen den Matches gehabt haben? Also ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben, weil ich habe dann so irgendwann mal so zwischen den Matches gestoppt und jetzt hier zwischen dem Intercontinental Title Match und dem US Championship Match, was jetzt folgt, Logan Paul gegen LA Knight, hatten wir 8 Minuten dazwischen mit Trailern und allem drum und dran. Also das ist schon stabil und auch generell natürlich der Weg zum Ring sehr lang und dadurch teilweise die Entrances auch entsprechend lang.
Ja, also das Einzige, was ich immer denke, also es ist mir beim Schauen komplett egal, weil ich skipp's halt einfach natürlich, ne? So, das Videopackage zu sehen oder ob jetzt wieder irgendwie Werbung gemacht wird, außer die für Manscaped, die fand ich ganz witzig mit Auto, bin ich ehrlich. Aber ansonsten, das kannst du ja wirklich gut skippen, das sagen wir auch jedes Mal in der Preview. Aber ich denke mir fast jedes Mal, ich glaube, ab so einer gewissen Zeit jetzt ist das auch einfach das Tod von Watch-Alongs zu modernen Events. Weil das kannst du nicht gucken im Podcast, weil du so viel Downtime hast. Weil es ist ja wirklich, also das Schlimme sind ja nicht mal die Videopackages, weil die kann man, also klar, ich sag mal jetzt so, in 10 Jahren, wenn ich da mal das Videopackage sehe, ist ja dann cool, ne? Das Problem ist aber eher dieses ganze Drumherum mit der Werbung, die jetzt so viel mehr geworden ist.
Ja. Ach ja, ich meine, unsere Watch-Alongs bei Live-Übertragungen, ich glaube, die kann man immer noch wunderbar weitermachen, aber das ist klar,
was anderes.
Aber Headlock, in 20 ne? Jahren, mal gucken, ob wir uns das dann nochmal alle geben. Ich bin gespannt, aber nichtsdestotrotz, ich habe mir dann nur gedacht, gut, dass ich nicht live schaue, weil ich glaube, live wäre ich auf jeden Fall eingeschlafen. Also ja, alleine, wenn ich allein von der Glosse gehangen hätte, wäre ich da 100% bei eingeschlafen.
Absolut.
Nichtsdestotrotz machen wir weiter mit dem Match zwischen Logan Paul und LA Knight. Und da gibt's erstmal wieder prominente Unterstützung für einen Herrn Paul, der hier nämlich sich die Security so ein bisschen anschaut. Dem einen schüttelt er die Hand, bei dem anderen guckt er so, wer ist denn das, wer ist denn das? Guckt er genauer hin, zieht ihm die Kapuze ab. Und dann ist das Machine Gun Kelly. Auch den haben wir schon mal auf einer WWE-Bühne gesehen. Und in verschiedenen
Powerbombed von Kevin Owens.
Genau. Und auch als, was war das denn? War es Once in a Lifetime oder Twice in a Lifetime, wo er den Song für Cena gemacht hat?
Oh, das weiß ich gar nicht. Das habe ich, glaube ich, verdrängt, zum Glück.
Es war bis Invincible, glaube ich, war das. Das hatte ich eine ganze Zeit lang in meiner Playlist. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber egal. Auf jeden Fall, Machine Gun Kelly ist mit dabei. Und damit auch LA Knight hier sich so ein bisschen präsentieren kann, geht's nochmal Backstage. Der hatte ja, der alte Schlawiner, bei SmackDown den Prime-Truck geklaut und kommt dann eben hier mit dem Truck an, diesem hässlichen blauen Ding, muss man mal so ganz klar sagen, ist ein Hammer. Und sagt dann, Mensch, also ja, man kann gar nicht so richtig durch die Fensterscheiben gucken. Ich helfe dir da mal. Und holt dann eine sehr lange Eisenstange aus dem Auto hinten raus. Und hat dann durchaus ein bisschen Mühe, mit dieser Eisenstange auch das Fenster einzuschlagen, oder Kai?
Ja, also es war im zweiten Versuch.
Ja.
Also, der erste hat nicht ganz geklappt. Der zweite dann schon. Das Ding kaputt gemacht, kam dann rein. Ich fand generell, wir hatten recht, in Anführungsstrichen, viele Entrances, die im Backstage angefangen haben. Weil das hatten wir jetzt ja bei Rhea, das hatten wir jetzt hier bei LA Knight. Das hatten wir haben auch Sami Zayn schon gesehen vorher, das hatten wir dann auch später nochmal bei Cody, nochmal länger, also da spielt man schon sehr viel mit diesem Feature.
Ja, ganz genau, so ein bisschen was von dem zeigen, was hinter den Kulissen passiert, man präsentiert sich dadurch natürlich offener und gibt den Zuschauern auch noch so ein bisschen mehr Feeling, mit dabei zu sein sozusagen. Also hier auf jeden Fall geht's dann gleich zur Sache, LA Knight sehr laut bejubelt, da wurden ja teilweise jede Aktion mit dem Yeah kommentiert von den Zuschauern. Hier geht's dann gleich los. Logan Paul attackiert LA Knight quasi beim Entrance auf dem Apron. Es geht sofort raus. Es geht in die Hydration Station hier von Prime. Es wird mit Prime rumgespuckt von Logan Paul ins Gesicht von LA Knight. Dann soll es hier schon eine Aktion von Logan Paul auf das Pult geben. Wohlgemerkt, die Ringglocke ist noch nicht ertönt. Ja, der Logan räumt dann hier eben den Tisch ab. Es soll eine Aktion geben, aber LA Knight kommt nochmal zurück und dann gibt es so eine Art Torture-Rack-Neckbreaker auf das Pult, was stehen bleibt. Weiß nicht, ob es geplant gewesen ist oder auch nicht. Auf jeden Fall bleibt es stehen. Und danach geht es vorbei wieder zurück in den Ring und dann ertönt erst die Ringglocke. Also dynamischer Start, so würde ich es einfach mal nennen.
Fand den Neckbreaker aber auch echt cool.
Ja.
Und es war eine echt geile Aktion.
Ich glaube aber auch, dass es geplant gewesen ist, dass das Pult hier stehen bleibt, weil das ist so eine wuchtige Aktion auch gewesen für beide auf den Rücken. Ich glaube, dass da hat man gesagt, wir nehmen diesen Rums mit, aber wir nehmen nicht die komplette Zerstörung mit.
Okay, so. Ja, keine Ahnung, kann sein.
Und ja, dann geht's eben hier weiter im Ring und da merkt man dann schon, auch da wieder, die Schulter wird hier bearbeitet. Also erstmal geht der Elbow Drop von LA Knight daneben, da zieht Logan Paul die Knie hoch. Danach wird dann auch ein LA Knight noch in Ringpfosten geschickt, wird die Schulter so ein bisschen bearbeitet, aber jetzt nicht so ganz krass. Aber wir haben erstmal einen Logan Paul, der hier in der Offense ist, oder Kai?
Ja, und ich muss auch sagen, ich finde seine Offense oder sein Moveset irgendwie recht cool. Also er hat halt diesen einen Split-Leg-Drop, den er gezeigt hat.
Ja.
Danach diesen Gut-Wrench-Suplex, den man ja auch nicht so häufig sieht. Ja, dann diesen Powerbomb-Ansatz, wo er sich aber nach hinten fallen lässt. Also das sind alles so Aktionen, die siehst du schon eher selten, finde ich, so im normalen Match. Und das mag ich, wenn du natürlich auch da merkst, dass ein Logan Paul wahrscheinlich sich voll Gedanken macht, okay, welche Aktion kann ich zeigen? Die studieren wir dann entsprechend ein und die zeige ich dann auch. Aber das ist halt ganz geil, weil es sind eben nicht diese Basic-Aktionen, die du sozusagen siehst, wo du sagst, okay, jetzt nochmal zwei Arm-Drags und dann packe ich jetzt mal eine krasse Aktion aus und zeige die Sling Blade, die aber auch mittlerweile jeder vierte Wrestler zeigt. Das mag ich hier.
Ja.
Ansonsten natürlich, wie du auch gesagt hast, die Schläge von dem LA Knight wurden sehr stark auch bejubelt. Absolut. Man hat auch dann irgendwann gesehen, anscheinend muss einer dieser Schläge ein bisschen gut connected haben, weil dann auch Logan Paul unter seinem Auge, da hast du gemerkt, da ändert sich die Farbe ein bisschen.
Ja, ein bisschen geschwollen, ne? Also ein kleines Pfeilchen wird er da, glaube ich, heute davon tragen, wo du gerade besondere Aktionen erwähnst. Wir hatten auch diesen Alley-Oop, so hieß das früher mal bei The Big Show. Ich glaube, die Kommentatoren haben es Overbomb genannt, also quasi Powerbomb nach hinten abgelegt. Ja,
das meinte ich halt auch, diese Powerbomb, wo es sich dann so nach hinten fallen lässt.
Genau. Ja. Und es ging ja dann auch noch weiter, ne? Klar, LA Knight kommt dann nochmal zurück, aber auch die großen Aktionen, dieser Springboard Moonsault vom Top Rope nach draußen.
Ja, das war krass. Also auch einfach so außer Kalten, ne? Also ich habe damit auch wenig gerechnet, weil ich dachte dann, okay, er springt jetzt ist halt so normal nach draußen, aber sondern er geht ja in diesen Springboard, also in diesen, wie LA Knight beim Phenomenal Forearm, springt, dann dreht sich aber in der Luft, geht aufs Seil, also verstehe alles aber da nicht.
Und achte mal auch mal auf die Fußstellung, ne? Er hat wirklich, also er ist nicht wirklich mit dem Zentrum der Füße gelandet, sondern es war wirklich großteils, waren es die Zehenspitzen und der vordere Teil der Füße. Also der Mann hat auch wirklich da sehr gute Balance und vor allem sehr, sehr viel Kraft auch, um das durchzuführen. Und das war größtenteils sauber gesprungen. Er hat es ja fast ein bisschen overshotted, wie man so schön sagt, ne? Also er ist fast ein bisschen über LA Knight drüber geflogen. Aber ich habe mir da auch gedacht, also das ist schon krass. Und auch da immer der, die Aussage, das muss er halt eigentlich nicht machen. Ne? Klar, jo, kommt das gut, aber das ist schon ein Maß an Risiko, was normalerweise nur Leute machen, die offensichtlich aufmerksam machen müssen. Braucht er eigentlich nicht. Egal. Aber will er anscheinend. Insofern gut für uns. Und ja, und dann kommen wir ja hier dann auch so langsam in die heiße Phase, Kai, wo dann auch die Finishing Moves angedeutet und durchgeführt werden. Das fängt ja dann quasi an, dass damit das einen Logan Paul hier seinen KO-Punch androht. Der wird dann gekontert in den BFT-Ansatz, der wird gekontert in Backslide. Also man kommt dann langsam da rein. Und ich mochte hier das Pacing in dem Match. Es war nicht so ein Pacing-Marke, wir wollen hier die Show absolut stehlen, aber es war schon so ein Pacing, von dem man aussagt, ja gut, wir wollen, dass ihr dranbleibt. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Also man muss auch sagen, die hier diese Right Hand ging ja auch einmal durch, ja, noch bevor sie besonders aufgeladen war. Deswegen natürlich auch, war es die schwächere Right Hand. Die ging ja trotzdem einmal durch für zwei. Und du hast auch gemerkt, die bringen hier dann auch ihre, in der 2K-Sprache würde man sagen, ihre Signature-Moves so ein bisschen ins Ziel. Weil klar, der BFT kommt dann nicht durch, aber dann zeigt er dann noch seinen Superplex.
Der war
viel. Wo auch Logan Paul irgendwie sich nicht so gerade gemacht hat dabei, ne? Also Das war schon fast eher, ging es in Richtung Brainbuster als Superplex, weil er so klein geblieben ist. Das hätte auch fieser enden können, glaube ich.
Der hat aus irgendeinem Grund die Beine nicht ganz rüberbekommen, ne? Also der hat die Beine und damit die Streckung nicht komplett vollzogen und die Beine hingen quasi so auf halber Höhe und dadurch war er, wie du schon richtig gesagt hast, doch so ein bisschen in sich zusammengekauert und dadurch hat er den auch deutlich steiler genommen, als es geplant gewesen ist. Und also auch gesund ist, muss man an der Stelle sagen. Ja. Und Triple H hat auch anschließend in der Pressekonferenz gesagt, dass Logan Paul zu den Leuten gehört, die so ein bisschen angeschlagen sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch eine Aktion gewesen ist, die mit dazu beigetragen hat.
Ja, das würde mich nicht wundern. Und ansonsten ging es dann auch danach schon in die Logan Paul Match Finishing Sequenz.
Ja.
Denn es war ja schon vorher so, dass sie sich bei dieser Prime Station geprügelt haben. Da ging es dann nochmal hin. Dann waren dann auch wieder diese klassischen Logan Paul Boys dabei, die wir schon mal gesehen haben, von denen ich aber nicht weiß, wie sie heißen.
Jeff.
Ja. Der auch schon mal, glaube ich, in irgendeinem Match den Brass Knuckle gebracht hat.
Ja.
LA Knight zieht dann beide rüber. Ne, stumpt ein Mudhole in sie, könnte man sagen. Machine Gun Kelly ist dann auch noch dabei. Er hat dann aber einen Schlagring als Kette. Die gibt er dann Logan Paul. Das sieht LA Knight erst nicht, kassiert dann einen Schlag damit, meine ich, ne?
Ja, also aus dem,
wenn so nach oben gehauen hat, ne?
Ja, also das war im Suplex quasi, im Suplex-Ansatz und Logan hat dann quasi so von oben runtergeschlagen, so ein Art verdeckter Schlag, aber eben auch nicht die komplette Wucht, ne? Also nicht, ja,
keine Right Hand.
Genau, nicht komplett ausgeholt und das war dann der Vorteil für einen LA Knight, nämlich dann will eben Logan Paul hier den Sack zumachen mit der Buckshot Lariat. Tja, die wird aber gekontert in den BFT und dann ist es relativ fix 1-2-3 vorbei. Also kein Erfolg mit den Knuckles, kein Erfolg mit der Buckshot. LA Knight verdient neuer US-Champion in einem soliden Match, so würde ich einfach mal sagen, oder?
Ich würde sogar prinzipiell sagen, je nachdem, wenn man die Kamera sich anschaut, dass da noch ein Fuß unterm Seil war, aber da will ich gar nicht drüber reden.
Ja,
also das wollen wir gar nicht. Ansonsten, LA Knight, endlich, ich habe es lange genug gesagt, wie so ein nerviges Kind, man muss nur lange noch meckern, dann passiert, was man will.
Du hast es auch immer gesagt.
In diesem Fall eingetreten. LA Knight, US-Champ, also wir haben zwei neue Midcard-Champions. Auch da bin ich sehr gespannt, wie jetzt LA Knight als US-Champ sein wird, weil wir haben es ja auch schon ein bisschen kritisiert, Logan Paul natürlich, athletisch, über alle Zweifel erhaben, aber diese Regentschaft war auch im Wrestling-Sinne einer Titelregentschaft super egal und dafür auch viel zu lang mit wenigen Titelverteidigungen. Und dann wurden lieber nochmal irgendwie über andere Matches bestritten. Dann kämpft er nochmal irgendwo gegen Roman Reigns und keine Ahnung was.
Ja.
Deswegen gut, dass sie hier geendet ist, meiner Meinung nach. Und jetzt mal schauen, was LA Knight mit dem Belt macht.
Genau, jetzt haben wir LA Knight, natürlich einen absoluten Babyface-Champion, ne? Fighting Babyface-Champion, fast so wie Austin früher. Bin gespannt, in welche Richtung man da jetzt mit ihm gehen wird und was dann so seine ersten großen Fäden sein werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man Logan Paul hier nochmal einen Rematch gibt, dann über kurz oder lang, und dass man das Programm noch ein bisschen strecken könnte. So, danach gab es hier den angesprochenen Manscape-Spot mit Baron Corbin, Apollo Crews und der Alpha Academy und Otis, der sich den Bauch rasiert. Also wunderschön. Ich fand am besten immer noch Baron Corbin, wo der dann seinem Tag-Team-Partner Apollo Crews den Kopf rasieren will und Apollo sagt so, ich hoffe, du weißt, was du da tust. Also, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Fand ich sehr sympathisch, weil es sich hier sehr echt angehört hat. Weiter geht's auf jeden Fall mit dem Match um die WWE Women's Championship. Nia Jax, Herausforderin, trifft auf Bayley und ja, Nia Jax natürlich mit der großen, großen Krone auf dem Kopf. Bayley fast wieder so ein bisschen mit dem Hugger-Outfit, ne, wieder sehr viele Fransen inzwischen. Und überraschend vielleicht, bei Nia Jax ist Tiffany Stratton hier an der Stelle nicht dabei. Auch trotz bester Freundin, trotz neuer Kofferfarbe, neue Koffermontur. Ja, hier natürlich auch das klassische Match. Du hast Nia Jax, diese Naturgewalt, sag ich einfach mal, Bayley-Technikerin, deutlich kleiner. Die muss da erstmal drumherum kommen. Was mir hier vor allem aufgefallen ist, lieber Kai, ich weiß nicht, wie es dir aufgefallen ist, ob es dir aufgefallen ist, wahrscheinlich schon. Also das Publikum hat sich hier in den ersten 5 bis 8 Minuten gar nicht für dieses Match interessiert, oder?
Nee, aber ich habe mich da auch sehr gespiegelt gesehen im Publikum. Weil ich fand auch, das Match hier war für mich schon das Schwächste auf der Card. Also hat irgendwie sehr davon profitiert natürlich, dass dann am Ende nochmal Tiffany Stratton rausgekommen ist. Aber was hat sich schon gezogen für 12 Minuten, finde ich. Also am Anfang, es war diese klassische, klar, Jax hat ihre Dominanz, ne? Bayley kommt dann übers Tempo, wie es halt so häufig ist. Dann geht mal dieser Legdrop daneben, was ich mir auch super schmerzhaft vorstelle, wenn du so einen Legdrop mit einem gewissen Gewicht vom Top-Rope oder vom Middle-Rope springst, ist auch einfach super fies, weil du nur auf dem Steißbein landest.
Ja.
Ich glaube, das ist jedem schon mal irgendwie passiert, dass er sich da gestoßen hat. Das ist echt nicht witzig. Dann immer wieder Openings, wie zum Beispiel hier der Belly-to-Belly, der nur für 2 geht.
Ja, überraschend, ja, dass du den durchziehen konnte, so in einem Rutsch, ja.
Ja, das stimmt. Dann auch dann der Annihilator, der für 2 geht. Was natürlich auch war, oh krass, Bayley kommt da raus. Eine der spektakulärsten Aktionen, wo du auch gemerkt hast, dass die Crowd dann da war, war eben die Powerbomb, die eine Bayley zeigt, weil sie auch, also weil sie nimmt dann Nia Jax aus dem Seil raus, aber sie läuft halt nochmal 3-4 Schritte. Und das ist dann schon heftig. Die dann zu zeigen, dass du auch gemerkt, dass die Crowd da gut drauf reagiert hat, gepaart mit dem Elbow-Drop danach, aber auch nur für eine 2, um so ein Panierfalls zu schaffen. Nichtsdestotrotz, ich habe das jetzt so schnell runter erzählt, da waren schon Längen zwischen. Und es war schon, boah, anstrengend dazwischen.
Ja, es war auf jeden Fall das kleinste und auch das schwächste Match hier auf der Karte. Da würde ich auf jeden Fall mit dir mitgehen. Vor allem auch bemessen an der Zeit. Von mir aus hätte das Match auch durchaus 2-3 Minuten kürzer sein können. Man wollte am Anfang aber auch wirklich diese Dominanz noch von der Nia präsentieren. Dadurch natürlich auch das Kämpferherz von Bayley ein bisschen darstellen. Ich bin aber bei dir, dass Publikum hat darauf nicht reagiert und das Publikum brauchte wirklich diese Powerbomb, um wieder wach zu werden. Das war wirklich wie so ein großer Knall. Auf einmal so alle, ja, jetzt geht's los, jetzt passiert endlich was. Und dann am Ende hat man es ja dann auch gut gemacht, sodass die Leute dann wenigstens noch emotional invested gewesen sind. Dann kam ja Tiffany Stratton hier rein und man hat sich gesagt so, oh, was denn? Die hat doch gesagt, sie will nicht gegen eine Nia Jax eincashen. Es gab aber keinen großen Zweifel daran, weil nach dem Elbow war es ja so, dass Bayley erstmal Tiffany vom Apron gekloppt hat. Und dann gab es ja sofort von Nia Jax auf den Ansturm von Bayley heraus eine Powerbomb, dann nochmal eine Powerbomb, denn den Annihilator, dann nochmal den Annihilator und dann war das Ding hier gelaufen. Also sprich, wir sind gar nicht an den Punkt gekommen, wo Tiffany hätte eincashen können. So war es eine Ablenkung, aber mit einem bisschen Story-Foreshadowing, oder? Wie siehst du das?
Ja, genau. Also auch gerade, also man muss ja sagen, dann natürlich, ne, Tiffany Stratton hat dann ja, wollte ja eincashen. Das war eben diese Ablenkung, weil sie direkt umgehauen wird, was dann dafür sorgt, dass im Endeffekt Nia Jax halt gewinnen kann nach 2 Powerbombs und 2 Annihilatern, um auch Bayley nochmal gut aussehen zu lassen natürlich. Obwohl ich mittlerweile das auch als Stilmittel anstrengend finde, zu sagen, ja, um unseren Champion zu schützen, lassen wir ihn 5 Finisher fressen und dann ist das schon okay, wenn er gepinnt wird.
Ja.
Also, was Cody Rhodes da losgetreten hat, ist so ein bisschen das Problem. Und ansonsten auch bei der Siegesfeier danach hast du ja auch immer wieder gesehen, wie Tiffany Stratton auf den Belt schielt. Ne? Sie hat ja immer wieder hingeschaut. Und ich dachte auch erst, okay, macht man es jetzt noch? Ich hätte es ein bisschen früh gefunden, aber hätte ja trotzdem sein können. Hat man nicht gemacht. Und dann haben jetzt eben hier dann Kofferträgerin und neue Championess zusammen gefeiert.
Genau, wir haben auch noch die Mutter von Nia Jax dann am Ringrand gesehen und so. Und
die Mutter also, von The Rock auch, ne?
Genau, die war auch noch mit dabei. Ist ja die, ist die Cousine von The Rock?
Ey.
Ich meine.
Das ist euer Gebiet. Ihr habt dazu einen Podcast gemacht.
Ja, aber das ist schon alles wieder verloren. Ich muss Markus nochmal fragen. Ich brauchte immer ein Diagramm für, um mir das zu merken. Ein paar Sachen habe ich abgespeichert, aber so, das habe ich nicht abgespeichert. Egal. Auf jeden Fall das dann nochmal so ein bisschen, auch da wieder es menschelt, ne? Auch das nochmal ganz schön zu sehen. Ich sag auch mal hier, ne? Match war ein bisschen zu lang. Wir haben auch schon schlimmere Matches gesehen. Ich fand aber beispielsweise das Match von Nia Jax gegen Rhea Ripley, was wir Anfang des Jahres gesehen haben bei Elimination Chamber, fand ich besser als das hier.
Ja, ich auch.
Also um das mal so ein bisschen einzugrenzen, einzusortieren. So, weiter geht's dann mit einem Match, das ist auch das richtige Match für dich hier wahrscheinlich. Wir haben nämlich das Match zwischen Drew McIntyre und CM Punk, oder? Ja. Referee Seth Rollins. Erstmal die Frage natürlich, was sagst du zum Outfit von Seth Rollins mit diesem...
Sehr stark, sehr, sehr stark abgeliefert. Also ich find's gut, dass man gesagt hat, wir nehmen ein normales Ref-Shirt und drehen es auf Seth Rollins-Level. Ja, das hat man sehr gut geschafft.
Und Glitzerhose noch mit dabei. Und auch beim Entrance natürlich dann nochmal so eine Glitzerrobe bis runter zu den Füßen. Also das war schon ein bisschen witzig. Ja, Drew McIntyre mit seiner Kämpfermontur, ne, mit den Zackenhandschuhen und sowas. Und CM Punk wie immer mit Hoodie unterwegs. Und ja, das erwähne ich jetzt so mit dem Hoodie, weil er wirft den ja quasi einem Seth Rollins entgegen. Und Seth Rollins bekommt ihn dann ab. Und ist dann schon so ein bisschen pikiert und wischt sich dann damit im Vorbeigehen quasi nochmal so den Allerwertesten ab, bevor er aus dem Ring befördert. Also alle sehr in Character hier und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben ja so ein bisschen die Befürchtung gehabt, wie ist es hier im Punk drauf, wie fit ist er, welchen Stil kann er noch mitgehen. Das war in meinen Augen ein fast ideales Match für den CM Punk in diesem Status seiner Karriere. Er konnte da zum einen gut arbeiten, vor allem aber auch mit seinem Character und mit seiner Mimik und mit all dem, was dazugehört, da konnte er sehr gut arbeiten und musste sich nicht gleich umbringen und wunderbar spektakuläre Aktionen zeigen. Und wie geht's dir da?
Ja, also ich finde, das zeichnet sich auch immer sehr gut in den Notizen ab, die man macht, weil es sind häufig die gleichen Aktionen und dann schreibt man sich auf, dann hat der den angeguckt und es wurde nochmal geredet und sowas alles. Also es ist dann nicht, okay, der Superplex und der Suicide Dive nach draußen und dann nochmal die krasse Aktion, sondern es sind recht wenige Aktionen, die sich wiederholen, der Ansatz von Aktionen und somit füllt man dann diese Minuten sehr gut, weil der Rest ist dann Character Work. Aber was mir auch aufgefallen ist, weil wir es ja schon mal angesprochen haben, bei der Madison Square Garden Show, Punk wirklich gut in Shape.
Ja.
Also wirklich echt gut in Shape. Wir haben gesagt, so ein bisschen so einen Schwabbelbauch gehabt, ne, so einer, dem es schmeckt, war natürlich auch Weihnachtszeit. Ich meine, wen kann man es verübeln? Aber auch jetzt körperlich sah wirklich gut aus.
Ja, fast noch ein bisschen massiger, also auf gute Art und Weise massiger, muskulöser, als wir ihn zuletzt gesehen haben. Passt schon. Und weil du sagst hier, vieler selber Aktionen, es gab einfach auch viel Gekloppe, das muss man auch mal so sagen. Das begann ja schon gleich zu Beginn damit, dass ja die beiden sich hier mit Schlägen eindecken, dann schlägt erstmal CM Punk einen Drew McIntyre in die Ecke, wird dann von Seth Rollins aus der Ecke quasi gezogen, weil man darf ja nur bis 4 attackieren. Ja. Das nutzt dann Drew McIntyre aus, um CM Punk in der Ecke zusammen zu kloppen. Rollins macht das selber, erklärt ihm auch nochmal, nein, das darfst du nicht. Und gerade dieses Spiel mit Seth Rollins und mit seiner Rolle hat man hier sehr gut gemacht. Und ich will auch an der Stelle nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, was wir ja auch Neues beim SummerSlam hatten. Das hatten wir hier auch bei einem Seth Rollins, nämlich die Ref-Cam, lieber Kai. Ja. Was sagst du dazu? Also diese kleine Kamera hinterm Ohr quasi der Refs, wodurch man dann einen besonderen Einblick ins Geschehen bekommen hat. Warte ganz kurz, soweit ich das gehört habe, seitens Fightful ist das erstmal so ein Experiment gewesen und man will die Reaktionen abwarten. So, wie war deine Reaktion?
Also ich fand es erstmal ganz witzig, weil es mir schon direkt beim ersten Match aufgefallen, weil ich dann auch meinte, was hat denn der Ref da für eine halbe Antenne im Ohr hängen? Ich habe gedacht, so Mann, also so, keine Ahnung, ich packe mir meine AirPods rein und die fallen schon manchmal raus. Und er hat da wirklich so nochmal 4 Kilo links Übergewicht dranhängen. Das war ja auch dann das Problem, als Punk dann Rollins die Jacke so umgeworfen hat, weil er erstmal wieder die Cam richten musste und sowas. Man hat generell im Verlauf der Show recht wenig davon genutzt, muss man sagen. Also hier und da mal ein Shot und oh, guck mal, hier ist Rollins, so sieht's im Ring aus. Ich finde die Perspektive super interessant, also wirklich super interessant. Und ich glaube auch, dass man gerade für Social krass viel damit machen kann, weil das Material muss ja auch erstmal einer sichten. Und ich sag mal, würdest du einfach sagen, wir schalten auf die Revcam und du bist so, geil, wir haben ja 10 Sekunden wackeliges Bild, richtig Hammer, ich bin ja mittendrin. Aber wenn du dann sagst, okay, wir sichten das nochmal, wir holen uns da die geilen Bilder raus und nach dem Motto, okay, das ist jetzt der Moonsault von Logan Paul aus der Sicht der Revcam oder sowas. Und ich glaube, dafür ist es halt auch ziemlich geil.
Du kannst auch gut für Storylines natürlich nutzen, ne? So nach dem Motto, der Rev hat's nicht gesehen. Ja, also dann kannst du damit zeigen, wo er dann überhaupt hingeguckt hat zu dem Augenblick, ne? Hat er irgendwie ins Publikum geschaut, hat er sich von irgendwas ablenken lassen, von irgendeinem Tag-Team-Partner, ja, wie auch immer. Kannst du dafür nutzen. Ich find's auch spannend, ne? Man hat das ja bei der WCW Anfang der 90er schon mal probiert. Da haben die Refs tatsächlich noch einen Helm auf, wo dann oben die Kamera montiert gewesen ist. Ich habe mir nur gedacht, du willst auf jeden Fall, wenn du die Revcam anhast, keine Bumps nehmen. Zum einen wegen dem Ding am Ohr, zum anderen aber auch, weil du ja diesen Gürtel umgehabt hast, wo der Sender hinten noch dran gewesen ist. Also wenn du da unglücklich drauf fällst, gibt es, glaube ich, auch Angenehmeres.
Ja.
Auch wenn Rollins ja hier einen Bump genommen hat, aber ich gehe davon aus, dass er da vielleicht auch ein bisschen drauf geachtet hat.
Ich glaube, der hat ja aber auch abgenommen. Also er hatte die Cam auch irgendwann nicht mehr, ne?
Stimmt, das kann sein, ja. Ja. So, dann lass mal hier im Geschehen weitermachen, das wollte ich noch ganz kurz erwähnt haben, weil, wie gesagt, es geht ja hier dann ordentlich zur Sache und auch draußen und wir sehen da vor allem auch Seth Rollins, der sagt, ja gut, dann kloppt euch halt, ne? Ich guck mal weg, ich leg mich mal hier auf die Ringecke und ich bind mir mal die Schuhe zu, während ihr euch da zerstört, könnt ihr gern machen, wie ihr lustig seid. Fand ich sehr schön, weil es war eigentlich so ein Three-Way, aber ohne, dass der dritte Mann beteiligt gewesen ist.
Ja, genau, also beziehungsweise am Anfang.
Ja.
Dass er nicht beteiligt war und am Ende dann schon ein bisschen mehr. Mochte ich halt auch, weil natürlich auch dann Rollins immer wieder eingegriffen hat, aber auch in einen, dass er halt sagt, ey, ihr macht das, was ich sage, so ihr hört auf mich. Ne? Und dann wird er mal weggezogen und alles und das hat sich ja sehr schön hochgeschaukelt, dass es dann erst noch war, dass Rollins quasi als Ref eingreift, ne? Und dann war es dann aber auch, dass er vielleicht mal einen Count verpasst. Dann war der eine aber wütend, so nach dem Motto, machst du es extra? Also das hat man ja auch bei Punk ganz oft gehabt und auch bei McIntyre ganz oft gehabt. Dann war auch dieses klassische, was ja auch dafür spricht, dass es im Endeffekt egal ist, wer hier gewinnt. So, jeder hat vorher schon 3-mal gewonnen, bis das Match überhaupt vorbei war. Da hat man ja auch damit gespielt, dann war Rollins davon abgelenkt, dann war Rollins davon abgelenkt, dann hat er hier irgendwie nicht gezählt. Dann war er ausgenockt, weil er ein GTS kassiert hat. Aber vielleicht so, um in der Reihenfolge zu bleiben, was in dem Match aber schwer ist, weil das ist ganz angenehm, weil das steigert sich halt so gut und das kannst du mal sagen. Da fing's an und da ging's dann eben hin. Weil es war ja auch so, wie du sagtest, Rollins lässt halt viel zu, sagt, ach du, ihr macht mal draußen, ich zähle auch, fang auch irgendwann nach 5 Minuten mal an mit 1, wenn ihr draußen seid und dann schauen wir mal weiter. Und so war es ja auch dann, als sich Drew McIntyre den Stuhl holt und auch meinst du, Rollins, pass auf, dreh dich einfach um, so, lass mich mal machen, der dann ja auch wirklich erst weggeht, Rollins, natürlich auch erst überlegt, dann doch eingreift, den Stuhl wegzieht, dann von Drew McIntyre geschubbt wird, wo sich auch Rollins denkt, ey, pack mir nie an, will im Stuhl zuhauen, McIntyre weicht aus, Rollins haut fast CM Punk, der sich auch denkt, sag mal, was willst du mich jetzt hauen? Ich habe gar nicht, also, ich habe noch nichts gemacht. Also dieses Dreieck zwischen den beiden, das hat man hier wirklich super gut genutzt, finde ich.
Es ist ein sehr storylastiges Match gewesen. Es war jetzt nicht wunder wie flashy, was hier im Ring passiert ist, sondern es ging wirklich darum, dass du eigentlich nur darauf gewartet hast, wie die Eskalation hier weitergeht. Und die Eskalation hat ja dann auch durch die persönliche Geschichte hier zwischen Punk und McIntyre nochmal so eine Stufe erreicht, nämlich mit der Kette, die wir da gehabt haben, wo dann ja auch ein Drew McIntyre sich die Kette dann auch umbindet und
das Armband.
Das Armband, ja, Bracelet, Armband, Kette, was auch immer.
Nee, Kette ist für den Hals.
Okay. Also, ihr wisst alle, was ich meine, ne? Mit dem Namen vom Hund und von AJ Lee mit drauf. Und
Drew McIntyre ist in der Chain Gang.
Quatschkopf. Naja, aber wie gesagt, dann haben wir eben diese Provokation, es soll die Claymore geben, Punk kommt dann wieder ins Match hinein, es gibt den Leg Lariat, Knie in der Ecke, also die Running Knee, es gibt die kurze Clothesline, den Top Rope Elbow, wo auch da Punk schon wieder stänkert mit dem Kuss in Richtung Seth Rollins, also auch da. Er hat ja auch kurzzeitig gedacht, dass er vom Stuhl getroffen wird. Ne? Also er hat ja auch wirklich dann zurückgezuckt, hat gedacht, der Seth Rollins zieht ihm hier einfach den Stuhl über und zieht durch. Ist da zu dem Zeitpunkt noch nicht passiert. Naja, und schlussendlich setzt er ja dann hier den Anaconda Vice an. Und im Anaconda Vice, das fand ich übrigens sehr, sehr clever, ne? Weil das wirklich auch eine Aktion ist, wo du die Hände so vor Augen hast, erkennt er dann, dass Drew McIntyre dieses Armband, Entschuldigung, ich habe überall Kette stehen in meinem Handout, deswegen sage ich das. ist kürzer als Armband. Ich hatte zuerst Bracelet stehen, das war erst recht zu lang und zu schwierig zu schreiben. Genau, und dann, dass er die dann abmacht und dann liegt die auf dem Boden, dann hebt er die auf und in dem Moment, als er sich dann umdreht, kassiert er die Claymore. Also sprich, diese persönliche Geschichte wird ihm ja fast zum Verhängnis. Diese Emotionen, die dadurch mit reingebracht ist, diese Kopfspielchen von Drew McIntyre, werden ihm ja fast zum Verhängnis. Aber er kann da noch bei zwei auskontern.
Ja, und ich habe mir schon da gedacht, nämlich, weil das Armband lag dann ja und wie ein guter Ref nimmt Rollins das dann eben hoch, ne? Wie häufig, es liegt irgendwas, der Ref nimmt's an sich.
Ja.
Und macht sich das Armband um. Und ich habe schon gedacht, ah, das ist jetzt auch nicht ohne Grund natürlich, ne? Dann nimmt Punk Drew McIntyre zum GTS hoch und sieht eben dabei, dass Rollins das Armband um hat. Und dann ist auch der GTS und Drew McIntyre schon wieder komplett egal in dem Moment.
Ja.
Und es wird erstmal mit Rollins diskutiert, warum er noch das Armband hat und auch dieses Opening nutzt dann Drew McIntyre aus. Ja, und haut eigentlich beide um. Also haut CM Punk, der dann in Rollins reinfällt.
Genau, dann ist Rollins erstmal so ein bisschen raus. Natürlich nicht K.O., weil er kein armer, kleiner, gebrechlicher Referee ist, aber ist zumindest erstmal raus. Ich muss sagen, ich habe das hier sehr, sehr gemocht. Ich bin ja ein großer Freund von so Storyline-Matches und gerade auch, wenn man diese Stipulation des Referees hier so clever nutzt, wie man es hier gemacht hat. Nicht nur, naja, der zählt mal langsamer oder sonst irgendwas, sondern du hast hier das notwendige Futter mit den Charakteren, mit den Hintergründen, um das wirklich gut zu erzählen. Und das hat man hier gemacht. Dann eben noch mit diesem Armband, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Dann soll es hier den Future Shock geben. Stattdessen gibt's aber den GTS, den Go to Sleep. Punk will pinnen, aber es ist kein Referee da, beziehungsweise als dann Seth Rollins reinkommt, kann Drew McIntyre bei zwei auskicken. Und dann ist genau, Punk natürlich, bitte?
Ja, und auch da war es ja auch wieder der Fall, dass schon bis drei gezählt wurde von der Crowd.
Ja.
Also dieses klassische, ja, der hat eigentlich gewonnen, und wenn er jetzt verliert, ist ja nicht schlimm, weil er hätte ja eigentlich gewonnen, so dieses klassische Booking dabei natürlich.
Ja. Und dann geht's jetzt hier eben weiter mit dieser alten CM Punk Rollins Geschichte, nämlich natürlich ist dann ein CM Punk super pissig einfach auf und Seth Rollins fängt an, ihn zu beschimpfen und zu beleidigen, ne? Und Rollins sagt dann auch zu ihm, hey, ganz im Ernst, das hier ist mein Ring, das sind meine Regeln, es ist meine Promotion, du hast hier nichts zu suchen, geht nicht alles nur um dich, Arschloch. Also Zitat.
Ja, und da fand ich auch sehr gut, weil dann nimmt er natürlich Rollins hoch, also was heißt natürlich, obwohl doch ist CM Punk, also dann nimmt er natürlich Rollins hoch, zeigt den GTS gegen Rollins, also auch da wirklich die erste richtige, aktive, bewusste Attacke gegen den Ref.
Ja.
Kommt von CM Punk. Wundert keinen an der Stelle. Und antwortet dann ja auch, it ain't always about me, but it's never about you.
Ja.
Also, es geht nicht immer um mich, aber es geht nie um dich. Was ein geiler Satz ist, muss ich sagen. Also, das fand ich sehr stark. Dann Rollins hat eben den GTS kassiert. McIntyre nutzt das aus, weil dann Punk in Richtung McIntyre läuft, der in der Ringecke steht. Es gibt den Low Blow, also einmal den Tritt in die Eier in bester Nakamura-Manier. Danach gibt es die Claymore von Drew McIntyre, das Cover, und Rollins rollt dann ganz langsam rein und man denkt sich, ah, kommt Punk jetzt raus? Und es ist 1, 2, leichtes Zögern, 3, und Drew McIntyre ist unser Gewinner. Das Match habe ich falsch getippt übrigens, fällt mir gerade ein, weil wir drüber gesprochen haben.
Ah, guck.
Ich hatte hier auf Punk getippt.
Natürlich hast du auf Punk getippt.
Ey, es ist, ja, natürlich, also es gibt Sachen, es gibt Sachen, die sind größer als ein Tippspielsieg an der Stelle.
Natürlich. Nee, also ich habe hier das richtig getippt, wie ich übrigens alle Matches richtig getippt habe, wollte ich nur das eine Mal, wo ich das Tippspiel, den Spieltag gewinne, muss ich das mal kurz erwähnen. Nein, also das habe ich hier richtig getippt. Ich habe mir schon gedacht, dass es in diese Richtung geht. Ich fand das richtig, richtig gut. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Das ist genau die richtige Portion an Härte, Wrestling und vor allem Storyline gewesen. Die drei übergroßen Charaktere, die wir hier haben, diese übergroßen Egos, die sind hier unglaublich gut zum Vorschein gekommen. Die hat man sehr, sehr gut dargestellt. Und das endet dann eben ja auch. Dann brüllt ja auch Drew McIntyre einen Seth Rollins hier einfach noch an und sagt, ja, jetzt zähl schon, ne, jetzt mach's schon, bring es zu Ende sozusagen, ne? Und der McIntyre war eher so ein bisschen schon in der Raw-Promo ja drauf bedacht, mit Rollins so einen Konsens zu finden, ne? Also, dieses gemeinsame, so, wir haben das doch hier aufgebaut, jetzt kommt der Punk von außen wieder rein und will sich das alles unter die Nägel reißen, was wir hier aufgebaut haben, und wir können das zusammen viel größer machen. Auch das wieder. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man diese ganze Geschichte weiterführen kann. Denn CM Punk wird jetzt mit Sicherheit sehr, sehr wütend auf einen Seth Rollins sein. Drew McIntyre hat in der Pressekonferenz gesagt, für ihn ist die Geschichte mit CM Punk jetzt gelaufen. Hat aber, muss man dazu sagen, hat sich aber dann auch wieder das Armbändchen hier eingesteckt, lieber Kai, und hat dann noch mal ganz süffisant mit dem Fuß auf der Brust von CM Punk hier posiert. Also McIntyre kann das vielleicht als Ende wahrnehmen innerhalb der Storyline, aber ich glaube, CM Punk wird es innerhalb der Storyline nicht so sehen.
Ja, genau. Also da bin ich komplett bei dir. Und ich finde, man hat ja auch hier den Charakter oder generell alle Charaktere gut erzählt, weil Drew McIntyre war ja schon auch brutal, weil es gab ja auch die Cover von ihm und wo dann auch Rollins meinte, ja hier, du machst hier eine Aktion, ich dachte, du willst ihn umbringen und jetzt pinst hier gefühlt nach einer Headbutt oder was, ne? Ja. Das war ja auch so Sticheleien von Rollins im Match. Nichtsdestotrotz war ja Drew schon auch hier der Schlaue, der geguckt hat, okay, da sollen sich die beiden eben streiten und ich nutze das aus, weil er kam ja auch bei den Promos raus, ey Leute, ich bin hier, ich ruhe komplett in mir, ich muss mich jetzt hier nicht prügeln, ne? Und Punk, blind vor Wut, also wegen Armband würde ich zurückhaben, das ist wichtiger als alles. Dann, was will eigentlich Rollins von mir? Warum nimmt sich Rollins mein Armband? Also es war ja auch alles wichtiger, als das Match zu gewinnen, so ein bisschen. Sondern ich schlag in alle Richtungen. Und auch das hat ja auch alles gut zum Charakter gepasst. Und letztendlich auch Rollins wieder so ein bisschen ins Kreuzfeuer gekommen, ne?
Ja.
Wenn er jetzt den GTS einstecken muss, obwohl er natürlich auch immer provoziert hat, aber dann bei dieser einen Sache, die vielleicht gar keine bewusste Provokation war, wie ich nehme mal kurz das Armband an mich, dann deswegen den GTS auch kassiert.
Hat er auch gesagt, er hat sich ja quasi auch bei CM Punk entschuldigt dafür. So, ich habe das einfach nur weggenommen, es lag halt hier rum, ich habe es aufgehoben. Ja. Also
hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen, das ganze Ding hier.
Ja, richtig fein. Also klar, jetzt von der In-Ring-Action nicht super spektakulär, muss es aber auch gar nicht sein. Die Emotionen waren da, die Story war da, die Charaktere war da. Das reicht vollkommen aus, um hier ein sehr unterhaltsames Match auf die Bühne zu zaubern und vor allem ein Match, was eigentlich im Endeffekt nur der Anfang ist, ne? Also das kann von mir jetzt auch noch ein bisschen so weitergehen und du richtig angesprochen hast, also die Charakterentwicklung aller drei Figuren, die wir jetzt hier haben, Rollins, Punk und McIntyre, die ist spannend. Und da werden wir mal schauen, in welche Richtung das geht in naher Zukunft. Was vielleicht auch noch mal eine wichtige Side-Note ist, CM Punk sah fit aus. CM Punk war zwar angestrengt natürlich nach so einem langen Match, aber ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass er da auf dem letzten Loch pfeift. Und vor allem ist er unbeschadet aus diesem Match herausgekommen, was ja auch wirklich jetzt schon mal eine gute Nachricht ist, nach so vielen Verletzungen, die er hinter sich hat.
Ja, ganz genau. Also wirklich, bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Match.
Ja, war sehr gut, 17 Minuten hat es gedauert, das hat Spaß gemacht, also das zieht sich jetzt auch weiter fort, wir machen nämlich weiter mit dem Match um die WWE World Heavyweight Championship, Damian Priest gegen Gunther, sorry dafür, und natürlich Gunther hier, der ruht in sich, der hat ja schon vorher klar gemacht, dass er hier der ist, der das Gold an sich reißen möchte, und Damian Priest, der hat natürlich jetzt mit den ganzen Querelen im Hinterkopf vielleicht ein paar andere Sorgen noch als ein Gunther, die hat der einfach nur gesagt, ja gut, ich will das Gold halt hier gewinnen. Und Kai, das ist im Endeffekt für die Maße oder Ausmaße dieser beiden Männer ein sehr schnelles Match gewesen, wie ich finde. Also auch da knapp 16,5, 17 Minuten. Aber die beiden haben sich hier auch die Bomben um die Ohren gehauen mit den Schlägen und mit auch bestimmten Aktionen. Das hat schon Spaß gemacht, muss ich mal sagen.
Ja, und man hat ja auch schon sehr schön den Grundstein gelegt für das, was im Match passiert, weil das siehst du ja immer von Damian Priest, Leute, also zum Judgment Day, ich gehe da alleine raus, ich mach das ist mein Match.
Ja.
Wo dann auch natürlich auch nochmal ein Finn Balor vor dem Match zu ihm kommt, oder beziehungsweise er Priest zu Balor kommt, um sich zu entschuldigen dafür, dass sie ihn ja so angegangen hat bei der Dominic Mysterio-Thematik. Meinte, ey, sorry, so, ich will mich nur entschuldigen. Und dann sagt Balor auch, ach, alles gut, bla bla bla, ne? Ich weiß, dass du alleine rausgehen willst, aber falls du deine Meinung änderst, so, ich bin da. Ne?
Ja.
Und die Meinung hat sich zwar anscheinend nicht geändert, aber er war jetzt auch nicht wütend, als da mitten im Match Finn Balor rauskam, um ihn zu supporten. Und ich finde das aber dann auch hier dann schön weitererzählt. Aber das kam erst später. Was ich noch anmerken möchte, ich habe dir auch geschrieben, Werbung haben wir mittlerweile ganz viel. Auch, ey, ist halt einfach so, müssen wir alle mit klarkommen. Aber das Coloring hat geisteskrank genervt.
Das war das Gelbe, ne?
Ja, dieses Neongrüne. Ja. Dieses
Neongrüne. Wir hatten auch Gelb und wir hatten auch Slim Jim, wir hatten auch Rot, also.
Ja, aber das war diese Neonfarbe, so eine Signalfarbe, das hat super gestört. Aber auch da, wenn du es dann 10 Minuten lang versuchst zu ignorieren, irgendwann klappt es so im Kopf. Ansonsten hier, wie du sagst, Tempo war drin, aber es war auch Härte drin. Ich denke da an diesen einen Falcon Arrow, der schon weniger Falcon Arrow war, sondern eher so ein Ich-schmeiß-dich-weg-Suplex und setz mich dabei hin.
Ja.
Der sah sehr fies aus. Ansonsten hat man hier auch direkt die Chops ausgepackt in beiden Richtungen. Gunther natürlich noch angeschlagen von seinem Finn Balor-Match. Die Brust war sowieso schon rot. Die wurde dann auch so getroffen, dass es irgendwann angefangen hat zu bluten, wo ich mir auch gedacht habe, ach du meine Güte. Aber war gut, weil das hat super krass zur Dramaturgie beigetragen, dass auf einmal die Brust von Gunther blutet.
Das war schon saftig, ne? Also ja. Das war schon gut. Hier sind auch wieder so schöne kleine Details mit dabei gewesen. Ne? Also zum einen natürlich diese Härte von Gunther mit den Chops, aber dann auch eben ein Priest, der jetzt hier verstärkt mit den Vorarms dagegen gehalten hat, genauso auch mit den Kicks. Was ich sehr mochte, war dieser kurze Schlagabtausch, den wir auf dem Top Rope gehabt haben. Der mündete dann in diesem Frankenstein und danach dem Falcon Arrow. Ich fand's aber geil, wie sich Gunther daraus quasi befreit hat, wo er so eine Art Hammerlock beziehungsweise Kimura kurz angesetzt hat und dann einem Damien Priest in die Rippen gekloppt hat mit der Faust. Sieht man so in der Form sehr, sehr selten und ich finde, das ist was ganz Wichtiges, was halt Gunther auch immer wieder auszeichnet, nämlich diese besonderen Kleinigkeiten, die du in den Matches hast und das hebt ihn halt eben deutlich davon ab. Naja, auf jeden Fall von dem Blut auf der Brust hat er sich nicht groß ablenken lassen. Kurze Zeit danach gab es dann schon den ersten Shotgun-Dropkick, es gibt die Powerbomb und dann auch die ersten große 2, aber auch Priest bleibt nicht lange unten eigentlich, das ist generell was, die beiden schmeißen sich hier ihre Bomben entgegen und es gibt dann kurze Zeit später immer wieder den anderen, der nochmal zurückkommt. Also so ein wirklicher Schlagabtausch der großen Aktion, die wir hier sehen. Dann kommt Priest mit einem Spin-Kick zurück, zeigt dann den South of Heaven Chokeslam. Gunther kickt also aus, quasi schon in der Mitte des Matches haben wir die Signature beziehungsweise die Finisher-Moves hier schon fast drin und beide kicken da raus. Und ja, dann übernimmt aber Gunther mit einer großen Aktionsfolge hier das Ruder erstmal. Es gibt so ein T-Bone, dann gibt's eine kurze Clothesline, also quasi am Arm gehalten. Dann gibt's die Lariat aus dem Seil heraus nochmal. Und da merkt man dann so, oh, jetzt haben wir Damien Priest so ein bisschen am Limit. Und lieber Kai, dann beginnt auch so die Phase des Dramas, nämlich dass ein Damien Priest sagt, komm, gib's mir, aber wo wir dann auch eine Finn Balor am Ring sehen.
Ja, genau. Das fand ich übrigens auch sehr cool, weil es auch zu diesem neuen Damien Priest passt, der uns jetzt präsentiert wird, der auch so ein Fighting Champion ist, der sich auch nicht unterkriegen lässt, wirklich auch immer sagt, so komm, gib mir, also das war ja so film-esque, ne, wo er dann auf den Knien ist und einfach nur so sagt, komm, nochmal und nochmal. Das hat er dann ja auch mehrfach gezeigt, das fand ich wiederum sehr cool. Dann irgendwann, wo dann auch auf dem Boden, wo immer mehr eingedroschen wird auf ihn, kommt dann auch Finn Balor raus und es wirkt ja schon auch so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, als würde Damien Priest ja nochmal so wie Kraft rausziehen, oder?
Ja.
Dass er dann den Support von Finn Balor hat.
Genau, also das war hier wirklich auch so. Es ist ja fast schon so eine Spiegelung gewesen von dem, was wir im ersten Match gesehen haben mit Rhea Ripley und Liv Morgan. Da gibt's ja dann auch die Szene, wo Gunther erstmal dann natürlich den Damien Priest am Boden hält und zusammentritt und auch nicht mit normalen Stomps oder so, sondern er hat einfach auf fieseste Art und Weise zusammengekloppt, muss man mal ganz klar sagen. Also ja. so ein Tritt in den Nacken und dann noch so ein bisschen drauf gelatscht quasi, dann Tritt in die Rippen, was halt auch nicht besonders fein ist. Und dann tritt er ja auch in einer Szene Finn Balor weg. Und das sorgt im Endeffekt bei einem Damien Priest dafür, dass er zornig wird. Also er ist nicht nur zornig darüber, dass zusammengeschlagen wird, sondern er ist auch zornig darüber, dass hier sein bester Freund, sein Bruder zusammengeschlagen wird. Genauso wie wir es im ersten Match haben mit einer Liv Morgan, die einen Dominik trifft. Da ist dann eben eine Rhea wütend gewesen. Also wir haben so diese Spiegelung und er kommt dann eben hier auch zurück. Es gibt dann die Clothesline, es gibt sogar den Razor's Edge, es gibt den South of Heavens. Gunther rollt dann mit gütiger Mithilfe von Damien Priest ins Seil. Das sah ein bisschen doof aus, muss man sagen. Da war das Positioning ein bisschen off. Und dann gibt's aber hier so den ersten Bruch, nämlich, ja, und das ist dann Kai, da legt dann Finn Bella Gunthers Seil aufs Bein, genau. Gunthers Bein auf Seil natürlich.
Genau, und das Coole dabei ist, also weil, ne, Damien Priest hätte ja eigentlich gewonnen. Und das Coole ist, Damien Priest aber auch nach der Aktion dann auch irgendwie im Eimer gewesen und hat den ja nur so, indem er sich irgendwie auf Gunther legt, gecovert und hat deswegen das Rope Break gar nicht gesehen. Also er hat nicht gesehen, wie das Rope Break zustande gekommen ist. Und wie oft haben wir geredet über dumme Refs, dumme Wrestler, dumme Wrestlerin, dumme Tech-Teams, dumme Manager, ist es egal, die absolut keine Ahnung haben, was passiert. Und es sind ja überall Monitore. Und dann zeigt man diesen einen Shot, wie Damien Priest sich die Wiederholung anschaut. Und das gibt's so selten, ne? Ja. Dass dann da jemand auch schlau ist. Und das ist richtig erfrischend, meiner Meinung nach, dass dann ein Damien Priest da dann sieht, Finn Balor hat's gemacht. Und auch da eine Sache, die wir im Vorgespräch schon angesprochen haben oder die ich gesagt habe. Ich glaube, es gibt so ein bisschen so einen kleinen Wettbewerb zwischen Finn Balor und Liv Morgan, wer schlechter acten kann, weil dieses, also dieses so, Finn, guck mal böse. Also das ist so ein bisschen, naja, egal. Es geht hier um die Sache. Finn Balor ist nur Mittel zum Zweck. Es geht ja eigentlich um Damien Priest. Auf jeden Fall ist dann auch diese Spannung, die wir beim Judgment Day haben, wer ist jetzt der wahre Anführer, diese generelle Spannung zwischen Damien Priest und Finn Balor, die wir jetzt ja auch schon längere Zeit haben und auch hatten, gipfelt da dann eben, dass dann Finn Balor zumindest in diesem Moment Damien Priest den Sieg kostet, den sicher geglaubten. Und dann ist es so, dass dann natürlich Dingens abgelenkt ist und Gunther dann Damien Priest in den Sleeper nimmt. Du denkst, ah, okay, das war's. Aber Priest, weil Wut ist ein guter Motivator natürlich, ist erst quasi aus und man denkt, okay, jetzt hat er gewonnen, kommt aber nochmal raus, dann, anstatt sich aber zu konzentrieren aufs Match, packt er sich Finn Balor und ähnlich, also Finn Balor ist quasi das Armband in diesem Match, oder wie du sagen würdest, die Kette in diesem Match, und weil er dann nicht direkt auf Gunther geht, nutzt Gunther diese Chance, haut irgendwie einmal drauf oder tritt einmal drauf, gibt die Powerbomb, zeigt dann den Sleeper und dann ist Damien Priest wirklich out, Match vorbei. Der Judgment Day ist irgendwie am Ende, Fragezeichen. Auf jeden Fall ist die Regentschaft vom Priest am Ende und wir haben Gunther als Weltmeister und er kommt, außer jetzt in 4 Wochen passiert irgendwie was, Raw, Titelmatch, man weiß es nicht, man sagt niemals nie, aber im Normalfall bitte kein Titelmatch ansetzen, der Triple H, kommt Gunther mit dem Belt nach Berlin.
Das ist schon was ganz Besonderes. Also ich sag's dir ganz ehrlich, wir haben den groß werden sehen.
Nee, wir haben den groß gemacht.
Das auch. Es ist schon was ganz, ganz Besonderes, jetzt Gunther hier als Weltmeister zu sehen, als WWE World Heavyweight Champion. Ein deutschsprachiger Titelträger bei WWE. Das ist schon krass. Und mich freut's ungemein für ihn. Der ist so einen langen Weg gegangen. Der hat so hart trainiert. Der hat so hart an sich gearbeitet. Der ist auch einfach so verdammt gut. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also er ist einfach so, 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 so gut geworden über die Jahrzehnte, die er hier in Deutschland gewrestelt hat und überall auf der Welt. Ist ein fantastischer Wrestler, ist ein Arbeitstier, hat hart an sich gearbeitet und der hat es auch einfach verdient, dass er hier den Weg geht. Ich bin ehrlich, ich hab bis zuletzt nicht dran geglaubt und mich freut das unheimlich für ihn, sowohl ich als Berichterstatter als auch als Mensch, als Privatperson, sage ich. Gratulation von hier vom Mikrofon an Gunther. Es ist richtig großartig, mich freut das sehr.
Und sehr, sehr geil.
Da hat man dann eben auch noch gesehen, der ist ja dann auch rausgegangen, da wieder als Menschelt, ne, und ist dann zu seiner Frau gegangen, ist ja ehemalige Wrestlerin Ginny, die da am Ring stand, und Freund von ihm war auch noch mit dabei, und wenn man genau hingeschaut hat, dann war das Rainer Ringer, ein Referee, den wir hier aus Deutschland, aus Europa kennen, sehr oft bei der WXW zugegen, 4 Flieger, also wenn man dem auf Twitter folgt, sehr viele erste Klasse Flüge, und jemand, der da sehr viel unterwegs ist, und die gratulieren Gunther auch da wieder was ganz Besonderes. Also ich find's super. Ich bin da komplett parteiisch in dem Augenblick auch. Ich find's super und freue mich da sehr drüber. Aber das bringt jetzt hier gleich mehrere Geschichten natürlich auf. Ne? Wie geht's beim Judgment Day weiter? Beziehung Damien Priest und Finn Balor natürlich. Auch mal sehen, wie das jetzt mit Liv Morgan, Dominic Mysterio und Finn Balor weitergeht. was macht Damian Priest? Gunther, wer werden seine Herausforderer sein? Vielleicht ist ein Damian Priest jetzt erstmal aus dieser Geschichte raus, weil er sich ein Judgment Day zuwenden wird. Also, so viele Fragen, Kai.
Ja, also wirklich. Und das ist das, was ich geil finde. Also irgendwie, der Judgment Day ist so interessant geworden von diesem Irgendwas-Stable hin zum Quatsch-Stable, hin zum teilweise auch schon fast Jobber-Stable, hin zu wir halten alle Titel-Stable und haben Rhea Ripley bei uns, die wirklich ein Topstar ist, zu Damian Priest, den ich nie als Main-Champ gesehen habe, den ich auch nicht als Kofferträger gesehen habe. Das ist wirklich krass, wie irgendwie alle davon profitiert haben, da drin zu sein. Also auch ein Dominic Mysterio, der komplett gewachsen ist. Ne? Mhm. Also zu einer Reaktion aktuell im Roster, die die meisten Reaktionen zieht. Zu Rhea, die einer der größten Stars der Women's Division geworden ist. Ne? Damian Priest, der dann mit über 40 nochmal was reißt, ne? Und seinen Titel holt. Finn Balor, der da ja dann schon eher so als Mentor drin ist mit seinen, keine Ahnung, 44 Jahren und Körper von einem 20-Jährigen, was einfach eine Frechheit ist. Also es ist wirklich, ich find's einfach gut. Ich find's einfach sehr, sehr gut, dass man sowas hat, dass das Spaß macht, dass man diese Entwicklung gesehen hat. Und natürlich, ich will mich zwar auch gar nicht größer machen, als wir alle sind, auch dieses klassische, wie du es schon gesagt hast, man hat das ja schon nach 3 Wochen gesagt, komm, mach Schlüssel dran, lass das sein mit Judgment Day, ist alles Quatsch, ne?
Ja.
Und das ist jetzt da geworden. Also das ist jetzt absolut keine Bloodline oder sowas, bei der auch nicht immer alles perfekt war, aber das ist wirklich eine geile Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, man hat das hier auch gerade beim SummerSlam sehr clever gemacht, dass in jedem Match hast du danach eine Entwicklung, wo du sagst, okay, deswegen will ich jetzt einschalten. Das hat man sehr, sehr gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und eben 3 noch von uns. Also übrigens hier von wegen, man will sich nicht größer machen, als man ist. Also ich bin da ganz groß drin.
Ja. Mitgenommen.
Nein, also von daher auch ein starkes Match. Die beiden haben auch hier wirklich hart gearbeitet. Das wollen wir jetzt auch nicht irgendwie vergessen. Das war wirklich ein hart geführtes Match zwischen den beiden. Und die werden garantiert auch heute hier einen Knochen im Leib spüren. Aber die Entwicklung daraus umso spannender natürlich für die folgenden Wochen. Und man hat sich die Zeit genommen, um die Charaktere aufzubauen. Und dann bei solchen Shows wie jetzt im SummerSlam kulminiert das alles und ja, trägt dann zum Glück auch Früchte. Ne? Also es ist nicht nach hinten losgegangen oder sonst irgendwas, sondern es trägt dann wirklich Früchte und geht an der Stelle weiter. Finde ich gut. So, weiter geht's hier im Programm mit einem kleinen Unterbrecher, ne, sage ich mal, damit die Leute mal so ein bisschen durchschnaufen können, was auch clever gewählt ist, weil wir hatten jetzt 2 große Matches hintereinander. Da will vielleicht der eine oder andere noch mal auf Toilette gehen, will sich noch was zu essen holen, will noch mal ein bisschen verschnaufen, muss vielleicht was auf Instagram posten oder was auch immer. Es geht weiter mit ja einem kleinen Promo-Ding hier mit The Miz und R-Truth. The Miz ja der Host gewesen von dem SummerSlam. Und da wird erstmal die offizielle Zuschauerzahl verkündet mit 57.791. Naja, Kai, und wenn es dann Prügelknaben braucht, dann müssen hier Austin Theory und Grayson Waller mal wieder herhalten. Die sind ja irgendwie immer dran, wenn man ehrlich ist. Und kommt dann hier rein, beleidigen Cleveland und beleidigen auch Jelly Roll. Dann bezeichnet R-Truth die beiden als Rock'n'Roll Express. Jelly Roll dann mit dem Klappstuhl, verhaut die beiden mit dem Klappstuhl. Dann gibt's noch einen hohen Chokeslam für Theory, der hat garantiert
sehr geil gesellt von Austin Theory, muss man sagen.
Ich glaube, Austin Theory bekommt beim nächsten Jelly Roll-Konzert irgendwie Logenplätze oder sowas. Allein dafür, wie der den genommen hat.
Das glaube ich auch. Also ich hoffe es.
Und dann gibt's noch den Triple Five Knuckle Shuffle hier von allen dreien. Und dann wird zünftig gefeiert. Ich sag mal, sowas haben wir jetzt die letzten Male eigentlich immer gesehen. Hat so ein bisschen Hausshow-Flair. Als Pause kann ich damit leben.
Ich muss halt sagen, ich fand es halt schon sehr wholesome, weil du irgendwie gemerkt hast, dass sich da auch so ein Jerry Roll sehr darüber gefreut hat.
Ja.
Und dann anscheinend wirklich auch noch sehr bei The Miz und bei R-Truth bedankt hat danach. Und dann auch da wieder, wenn es menschelt, hasse mich.
Also, er hat auch in der Kickoff-Show hatten so ein Interview mit ihm und da hat er auch gesagt, so ja, er ist Wrestling-Fan und für ihn ist das was ganz Besonderes, da zu sein. Da hat ihn Pat McAfee interviewt, da hat er gesagt, ja, wie Pat McAfee so ist, immer mit großen Worten, ne, wo er dann gesagt hat, ja, du bist ja hier der perfekte Typ, der hier das machen kann. So, nee, ich bin nur der glücklichste Typ. Also super bescheiden, wie er sich da präsentiert hat. Er hat gesagt, er ist Fan, seitdem er denken kann und hat dann auch zwar hinter, so gemeint, so, ja, nee, also ohne jemand anderes was vorwerfen zu wollen, ne, aber im Gegensatz zu manch anderen, die hier gewesen sind, habe ich auch Ahnung davon, was hier abgeht. Und ich würde auch das gerne mal machen. Also ich würde auch gerne mal hier aktiv sein und das hat sich dann sehr schnell dann auch hier manifestiert Und dann am Panel haben sie auch drüber philosophiert, ob man Jelly Roll einfach in den Rumble stecken sollte.
Finde ich sehr gut. Übrigens danach, was dann wirklich geil ist zu sehen, weil es dann nochmal realer wird, gab es dann auch den ersten Trailer für Bash in Berlin.
Jo.
Den wir bekommen haben. Anscheinend als Theme das Lied von Baby Metal und Electric Callboy, was auch irgendwie eine geile Wahl ist, finde ich an der Stelle als Theme. Hat mich auch sehr gefreut. Und ansonsten, ich bin sehr, sehr, sehr gehypt, weil jetzt sind es halt nur noch 3-4 Wochen. Also es ist nicht mehr lang, bis wir da sein werden.
Das wird spannend sein, zu sehen, was da so alles passiert und wie das auch insgesamt aufgenommen wird. Ne? Und ja, ganz, ganz große Nummer auf jeden Fall, gerade hier für den deutschen Markt. Und alle, die jetzt hier den Podcast hören, dann können sie auch danach ja noch den SummerSlam übrigens live gucken. Auf ProSieben Max lief der ja dann auch noch im Free-TV. Auch was Besonderes. So, kommen wir dann zum Main-Event. Wir haben natürlich Bloodline Rules. Das wurde ja noch bei SmackDown festgesetzt, um die Undisputed WWE Championship. Cody Rhodes trifft auf Solo Sikoa. Solo I Walk Alone, um hier eine Bad Bones-Referenz zu bringen, kommt hier einmal zum Ring. Aber das Interessante ist ja vielleicht ein Cody, der einen sehr langen Entrance bekommen hat. Starten wir quasi in seinem Wohnwagen in der Umkleide. Dann geht's raus und dann sehen wir Pharao, seinen Hund. Ich habe gedacht,
ja,
bringt ihr bitte nicht mit in die Halle.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Dann dachte ich erst, ah, okay, da ist Arn Anderson. Vielleicht gibt der Arn Anderson den Hund. Ne? Und dann gab es aber von Arn Anderson erstmal nur so einen Pep-Talk, so nach dem Motto, ja, du hast noch Freunde und sowas dabei. Ne? Also keine Angst, bist jetzt ja auch nicht ganz allein.
Ja, genau. Er hat noch ein bisschen Einfluss und Cody hat auch noch ein paar Freunde. Ne? Also die sind auf dem Weg.
Ja, genau. Und dann dachte ich, ah, okay, er hat nicht abgegeben und dann gab es dann aber danach dann seinen Mantel, den er bekommen hat und da hat er dann auch Pharao abgegeben und hat mir gedacht, das ist eine gute Wahl, dass der Hund nicht wieder mit raus muss.
Ja.
Bei Pyro.
Ja, ganz genau. Und der Hund scheint ja auch jetzt so in eine Wrestling-Rente zu gehen. Also das hat ja Corey Graves und ich glaube auch Cody hat das irgendwann mal angesprochen, dass der nicht mehr mit auf Tour geht. Das ist so seine letzte große Reise gewesen. Das klang so, bei Cody, als das Corey Graves gesagt hat, habe ich gedacht, oh mein Gott, die wollen Pharao einschläfern.
Oh Gott, die wollen den Hund erschießen.
Das ist kein dramatischer als gedacht gewesen ist. Jetzt muss ich aber fragen, Kai, weil Cody hat ja auch ein bisschen besonderen Entrance gehabt. Er hat ja einen American Nightmare Helm aufgesetzt bekommen, so eine Maske, eine Totenschädelmaske. David hätte es gefreut.
Die hatte der ja auch schon bei WrestleMania.
Ja.
Und auch schon da war die abgrundtief hässlich. Und auch hier war sie wieder abgrundtief hässlich.
Ja, viel zu groß einfach.
Ja, cool. Sieht auch einfach kacke aus.
Ja.
Also, es ist wie ich so, keine Ahnung, die 10B musst du noch mal was im 3D-Drucker machen, in der Werks-AG oder sowas. Also wirklich ganz schäbig.
Ich war in der 10C damals. Ja. Auf jeden Fall hier das Match erstmal One-on-One, aber wir wissen, bei Bloodline Rules gibt es nur Pin oder Submission, aber alles andere geht. Das heißt, Eingriffen von außen sind Tür und Tor geöffnet. Und zugleich, das habe ich ja auch schon im Vorgespräch gesagt, das war auch genau das, was ich mir gedacht habe, als diese Ankündigung kam. Man ist nach einem sehr, sehr ähnlichen Musterverfahren wie bei Bloodline Rules zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes bei WrestleMania, oder Kai?
Ja, ganz genau. Also auch da, ich habe ja so ein bisschen den Vergleich schon gebracht. Bloodline Rules geht jetzt für mich so fast in Richtung Wargames, weil du weißt, die ersten 15 Minuten, die musst du eigentlich nicht mal gucken, weil es ist komplett egal, was da passiert. So, du weißt nur, ja, okay, es wurden nochmal 4 Cody-Cutter mehr versucht. Also ich glaube so, es gibt eine Statistik, wo du sagst, alle 2 Minuten muss ein Cody Cutter gezeigt werden, sonst kann das Match, oder angesetzt werden zumindest, sonst kann das Match nicht weiterlaufen. Und auch hier, klar waren da auch coole Aktionen drin natürlich. Und da waren auch so coole Konter drin, wo dann Solo den Schlag von Cody, diesen Hinlegeschlag, der auch einen Namen hat, kontert. So, das mag ich ja, wenn du siehst, ah, okay, der Gegner wurde gescoutet, man hat sich darauf eingestellt. Das ist ja auch ziemlich cool. Aber unabhängig davon, du wartest ja nur darauf, dass der erste Eingriff kommt, weil dann das Match losgeht. Das klingt zwar doof, aber es ist ja so, oder?
Ja, mir geht es leider genauso. Und wenn ich den beiden so ein bisschen was vorwerfen müsste, ist dann auch die Tatsache, dass man jetzt hier nicht großartig mit Gegenständen gearbeitet hat. Es war eigentlich ein relativ reguläres Match. Wir haben die Treppe gesehen natürlich, aber es war jetzt nicht so, dass da noch Kendo-Sticks, Stühle oder sonst irgendwas eingesetzt worden sind. Wir hatten nicht diese Eskalation der Gewalt, ganz im Gegenteil. Wir hatten anfangs wirklich eher so ein Ding, wo man versucht hat, nochmal Solo darzustellen als validen Herausforderer, der Cody gescoutet hat und so quasi jede bekanntere Aktionen von ihm auch erkannt hat und die ausgekontert hat. Das war zum Beispiel die Aktion, die du gerade angesprochen hast mit dem Uppercut. Wir haben auch zum Beispiel gesehen, dass er den Power Slam einmal quasi, da hat er Cody ausgenutzt sozusagen, einmal so angetäuscht und dann hat Cody den versucht und dann war er wieder im Vorteil. Das war alles nicht schlecht, das war alles vollkommen in Ordnung, aber man hat es für mich nicht geschafft, hier innerhalb dieser regulären Spielzeit zunächst einfach mal so in den nächsten Gang zu schalten. Das war vollkommen in Ordnung für das, was es gewesen ist, aber war jetzt nicht so krass. Und man merkt hier und da auch noch einem Solo so ein bisschen so Unerfahrenheit an. Ich habe heute nochmal nachgeschaut, der Kerl ist 31 Jahre alt und hatte noch keine 200 Matches. Das ist zwar schon einiges, was er gewrestelt hat, aber 200 Matches sind im Vergleich zu Leuten wie dem Cody oder dem Gunther oder ganz vielen anderen ist es halt nix, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja.
Und ich finde gerade so bei der Mimik, du merkst, dass einem Solo fehlt da noch ein bisschen was. Der verfällt immer wieder so ein bisschen zurück in diesen gleichgültigen Gesichtsausdruck und was dann Momente,
wo du das wolltest sagen.
Ja, du.
Sorry. Also weil halt gerade dieses Enforcer-Ding, wo er wirklich eigentlich nur dazu da war, keine Mimik zu zeigen, ne? Das merkt man dann sehr stark an. Und weil ich es mir nämlich aufgeschrieben habe und ich vergesse sonst zu sagen, wie ich das auch fragen wollte, ich finde, in dem Moment, wo Jacob Fatu rauskommt, wird ein Solo, was Ausstrahlung angeht, so geupstaged von einem Jacob Fatu, weil der in allem viel krasser wirkt. Also da passiert viel, 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 viel mehr.
Das ist halt eben das Problem, ja. Sehe ich halt genauso. Er wirkt teilweise wie eine größere Bedrohung als der Tribal Chief selbst. Sehe ich tatsächlich so. Ansonsten, wie gesagt, es war ein gutes Match, was die beiden sich hier geliefert haben, ne? Und auch mit den großen Aktionen, auch dass ein Cody dann hier so zu so wilden Dingern greifen muss, wie diesem Reverse Crossbody, um wieder zurückzukommen, aber einen Solo, der dann immer diesen Uranagi gleich mehrfach gezeigt hat, als große Waffe quasi. Schlussendlich war es dann eben die erste Crossroads, die durchgeht, nachdem vorher Solo eine Crossroads zeigen wollte, und dann kam eben Tama Tonga und Tangaloa raus und greifen hier an. Ja, Tangaloa mit der Augenklappe, ich habe das Gefühl gehabt, er hatte auch da ein bisschen Probleme gehabt, weil er sollte ja Cody quasi so in die Ecke tackeln und dann ist er so ein bisschen in die Seite getaumelt, so ein bisschen merkwürdig, ein bisschen orientierungslos. Also er hat nicht so das allergrößte Quäntchen Glück momentan bei den Eingriffen, weil wir erinnern uns an den Arschklopfer bei KO damals.
Ja.
Ja, dann gibt's eben die Double DDT und dann kommt Kevin Owens erstmal raus. Und hier muss ich sagen, diese lange Entrance war da schon ein bisschen doof. Bei beiden. Also Kevin Owens, der dann hier, also ich liebe Kevin Owens, aber Kevin Owens ist kein Sprinter. So, der ist eher so wie Gimli. Nee. Der ist eher so auf lange Strecken, ist sehr gut.
Genau.
Und der joggt halt dann da so hin, legt sich dann mit Tonga und Loa an. Und dann spielt natürlich noch die nächste Musik, da kommt Randy Orton raus. Und hier werden seine Freunde verprügelt. Das muss man sagen. Ne, Cody vorher mit Double Team Moves zusammengetreten, zusammengeschlagen worden und keine Ahnung was. Und Randy Orton, der feiert auch erstmal, der macht hier den Jeff Hardy-Kai. Da muss ich echt ein bisschen lachen, oder? Erstmal abklatschen auf dem Weg dahin.
Ja, sicher. Ich fand's auch witzig, weil ich auch meinte, also Randy Orton ist ja gerannt, ne?
Ja, ja.
Also ich habe noch nie jemanden so langsam rennen sehen. Ich glaube, ich laufe schneller, als Randy Orton rennt. Also das sah so komisch aus, ne? Ja, das hat auf jeden Fall für Erheiterung gesorgt. Weil er auch noch diesen Gag gemacht, oh, wo muss ich überhaupt lang gehen? Ach ja, ja, da muss ich lang laufen. Also es war wirklich. Aber es ist auch Randy Orton, dem kannst du es auch nicht sagen, so, übrigens, das war jetzt aber nicht gut. Der wird dir auch sagen, ey, ich bin Randy Orton. Also so, worüber wollen wir jetzt reden?
Ja, ich fand, es passte nicht zu der Situation. Ich finde, das muss man auch einem Randy Orton hier vorwerfen. Natürlich ist das nah an den Fans. Das habe ich mir auch noch bei Cody übrigens aufgeschrieben gehabt, der hier auch den ganz langen Entrance gehabt hat und noch Autogramme geschrieben hat und Fotos gemacht hat. Für die Kids natürlich total geil. Diesen Run-In von Randy Orton fand ich halt fast schon ein bisschen grotesk, finde ich ganz ehrlich. Also auch wenn ich habe Spaß an allem Randy Orton wirklich mag. Aber da werden halt deine Kumpel zusammengeschlagen, ne?
Sorry. Ja, ja.
Ja, und dann wird hier aber aufgeräumt, ne? Es gibt den RKO gegen Loa, es gibt den Stunner gegen Tonga, es gibt dann nochmal den Power Slam und die Swanton gegen Solo und die Crossroads. Da kickt Solo dann aber noch aus und dann klärt sich das ganze Geschehen hier auch wieder. Die Eindringlinge verziehen sich ins Publikum. Und ja, dann wird hier die Treppe nochmal reingeholt. Cody haut Solo gleich mehrfach mit der Treppe. Beim dritten Mal speert dann Solo Cody durch die Gegend. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt, was mit der Treppe passiert ist. Also die ist nämlich im hohen Bogen fliegen gegangen, ne?
Ja, Aber es ist auch jedes Mal dumm, wenn du weißt, jemand hat die Treppe so und hält die über den Kopf. Du weißt einfach, der wird jetzt nicht treffen im Normalfall.
Ja.
Das war dann eben der Spion, die ist dann aber dann doch noch ganz okay gelandet, weil sie ja. sind schon auch durch den Ring gebaut. Ich dachte, oh, jetzt trifft sie gleich einen von beiden. Aber nee, war nicht so. Ja. Dann natürlich gab es Crossroads. Es gab den ersten Crossroads. Es gab den zweiten Crossroads. Und dann gab es nicht den dritten, denn Jacob Faturo kommt rein, zeigt den guten Whisper in the Wind,
jo.
Dreht direkt auf, Moonsault hinterher, in guter Solo zu Roman, jetzt eben Fatu zu Solo. Man jetzt zieht er dann seinen Tribal Chief auf Cody drauf. Es ist aber das Kickout natürlich. Und dann ist ja auch Jacob Fatu komplett dabei, aufzuräumen. Ne? Räumt den Tisch ab, schmeißt Cody auf den Ring, zeigt einen Dive.
Aufs Pult, nicht auf den Ring.
Genau, aufs Pult. Und hat sich anscheinend dabei verletzt, ne? Weil er hat ja da schon sehr rumgebrüllt und da weiß man nie, okay, was ist jetzt Acting, was nicht. Gibt dann aber auch Berichte, die sagen, dass er dann schon Hilfe brauchte, dabei zurückzukommen. Also nach hinten.
Triple H hat auch gesagt, er ist neben Logan Paul ist Jacob Fatu der zweite, der banged up ist. Also der ist angeschlagen. Und wenn man genau hingeschaut hat, ist der mit Oberschenkel, also so quasi so oberhalb von der Kniescheibe, ganz merkwürdig auf der Kante gelandet. Und ich glaube, der wird eine richtig saftige, also ich hoffe, dass es nur eine Prellung ist, die ja. richtig, richtig schlimm wehtut. Ich hoffe nicht, dass er so gestürzt ist da, dass er sich irgendwie die Kniescheibe gebrochen hat oder sonst irgendwas, weil der ist wirklich fies auf der Kante gelandet und mit dem Schwung, den er da gehabt hat. Ich glaube auch, dass das darunter so ein bisschen das Finish gelitten hat. Ich glaube auch, dass er den Cody hätte in den Ring schmeißen sollen zu Solo. Weil er hat ja dann, er hat ja quasi eine ähnliche Rolle übernommen, wie das ein Solo Sikoa bei WrestleMania gemacht hat. Er hat ja dann Solo zugerufen, hier jetzt finish him, ne? Bring's zu Ende, bring's zu Ende. Das hat Solo bei Roman auch bei WrestleMania gemacht. Naja, also Daumen drücken, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, weil das wäre auch wirklich für die Bloodline-Geschichte natürlich auch ein herber Schlag, wenn jetzt ein Jacob Fatu hier ausfallen würde.
Jo, absolut. Also das wäre echt super, super ärgerlich.
Ja. So, natürlich, es soll dann den Samoan Spike geben, aber Cody kollabiert, sodass der gute Solo den Samoan Spike nicht zeigen kann. Aber das ist im Endeffekt nur eine Taktik hier quasi. Cody kommt dann zurück. Es gibt nochmal den Cody Cutter.
Ja.
Beide down sind. Und dann, genau. Kai, dann ist er da.
Und ich muss ganz kurz fragen, das Theme geht an, Roman Reigns kommt.
Ja.
Ist es ein anderes, haben sie was am Theme geändert?
Ja, ja, ja.
Warum? Ich am Theme. Ich hasse die. Die machen alles immer schlechter. Die haben schon Sheamus Theme geändert. Ich hasse das.
Also, ich glaube, der Plan dahinter war, es noch monumentaler wirken zu lassen.
Hat nicht geklappt.
Ich fand es gar nicht so schlecht.
Ich fand es schon richtig Müll.
Aber ich habe hier auch gesessen, ich habe mir das mit Kopfhörern angeschaut und ich habe auch dann, weil die Publikumsreaktion ja auch sehr laut gewesen ist, muss man sagen, ja. Habe dann ja auch gesessen, so mit Kopfhörer auf Ohren gepresst und habe dann versucht zu hören, es ist leicht abgeändert, es ist ein bisschen mehr Chor, es ist ein bisschen mehr Ambiente quasi mit dabei, also es ist deutlich, deutlich wuchtiger auch noch und ein bisschen fülliger, so was die Tonalität angeht, ja.
I hate it.
Ist ja okay. Ja,
aber nichtsdestotrotz, ich habe mich gefreut, Roman kam raus. Ich finde, du hast auch gemerkt, dem hat die Pause auch gut getan. Der wirkt deutlich erholter, auch so im Gesicht, meiner Meinung nach.
Hat ja vorher hart gearbeitet, die 4 Wochen vor WrestleMania.
Ja, eben. Wo ich, sagen,
ich bin der alter Hater hier, Entschuldigung.
Das ist wirklich so richtig peinlich. Der Foren-Olf.
Ich muss das gleich wo posten. Das schreibe ich gleich auf Twitter.
Kommt dann raus. Und es war ja immer noch nicht ganz klar, so okay, was macht er jetzt, ne? Greift er Cody an, greift er Solo an, greift er beide an? Aber es gibt einen Superman-Punch gegen Solo, wie alle freuen. Es gibt ein sehr lautes Uah vor dem Spear. Wir freuen uns noch mehr. Spear gegen Solo, Crossroads, Cody gewinnt. Aber natürlich auch so ein nach dem Spear, so ein kleines Nicken in die Richtung von Cody, so ein anerkennendes Nicken vielleicht, aber vielleicht auch Nicken, das sagt, ich hab dich nicht vergessen, Kollege. Ne? Also, weil man da ja auch sehr viel damit spielt und dann auch diesen Shot zeigt, wie Roman draußen, also so ein bisschen im Entrance stehen bleibt und auch noch in Richtung Ring guckt, nachdem Cody auch den Sieg holt, guckt sich dann auch den Ring an, wo natürlich Cody feiert, aber auch Solo auf dem Boden liegt. Also, der gute Roman hat ja so 2 Ziele und Optionen, für die er gehen kann.
Es gab auch noch eine schöne Aufnahme, wo er so ein bisschen fast schon andächtig gewesen ist und so ein bisschen nach unten geschaut, auf den Boden geschaut hat, als wollte er ganz kurz innehalten, diesen Moment festhalten. Und Roman ist inzwischen ein guter Schauspieler geworden. Das heißt, er macht all das, was er da macht, nicht aus Zufall, sondern das hat einen Plan dahinter.
Ja.
Da kann man jetzt unglaublich viel reindeuten in das, was wir da gesehen haben, ne? Also zum einen muss ich erstmal sagen, ich fand es fast ein bisschen schade, dass man mit dieser Unsicherheit, wem greift er jetzt wirklich an, dass man da nicht länger mit gespielt hat. Er kam ja hier rein und hat eigentlich sehr direkt Solo angegriffen. Also er hat zwar so einen kleinen Schlenker in Richtung Cody gemacht, aber ist dann ja doch durch diesen Superman-Punch quasi im hohen Bogen einmal zu Solo rübergeflogen und da war es auch klar, in welche Richtung das gehen soll.
Das stimmt.
Man hätte vielleicht nur noch kurz warten können, vielleicht diesen Schockmoment kurz innehalten lassen können und dann eben schauen können, in welche Richtung geht man. Sage ich jetzt als Foren-Olf. Und ich finde auch die Art und Weise, wie er sich hier verhalten hat, kann man eben auf verschiedene Art und Weisen deuten. Nämlich das eine Mal, was du gesagt hast, so nach dem Motto, ja, ich erkenne das an, dass du, wo du hingekommen bist, Cody. Aber ich habe das zum Beispiel auch rausgelesen, ja, bilde dir nicht ein, dass ich das jetzt für dich gemacht habe. Ne, weil zu dir komme ich noch. Ne? Das hat mit dir jetzt hier gerade nichts zu tun, was ich gemacht habe, sondern das ist hier mein Business, was ich hier gerade eben gehandelt habe. So habe ich das gedeutet. Und ja, die Blicke dann in Richtung Solo, die waren dann schon relativ eindeutig. Da wird es noch den Civil War, jetzt diesmal noch mal auf einer anderen Ebene, wird es dann eben geben. Und er wirkt jetzt auch nicht beunruhigt, was da auf ihn zukommt, weil im Endeffekt ist er ja gerade eigentlich alleine auf weiter Flur, wenn man ehrlich ist.
Ja, und das ist so jetzt so ein bisschen das Ding dabei, weil natürlich, wenn man sich auch gefragt, was wird aus einem Paul Heyman, kommt vielleicht nur ein Paul Heyman, kommt ein Roman gar nicht, ne? Und ist es jetzt Family Business, ne? So dieses, oder ist es auch verletzter Stolz nach dem Motto, ja, die Familie steht immer an erster Stelle, aber auch nur, wenn ich die Familie vertrete, ne?
Ja.
Also, da sind jetzt ja ganz viele verschiedene Optionen. Und auch das sorgt natürlich dafür, dass wir jetzt SmackDown einschalten wollen und müssen. Und das finde ich sehr gut, weil das hat der SummerSlam, wie du es auch schon mehrfach angesprochen hast, wirklich stark gemacht.
Ja. Es war eben nicht so wie, WrestleMania hat sich angefühlt wie ein Neustart. Das hier hat sich jetzt angefühlt wie das Imperium schlägt zurück. Also ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und ich will jetzt die Rückkehr der Jedi-Ritter schauen.
Ja.
So hat sich das hier angefühlt. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz nachschauen, wie viel Klicks inzwischen das Roman-Video hat, weil das hatte heute Morgen schon über 1 Million, als es mir angezeigt worden ist. Ich gehe davon aus, dass es jetzt
YouTube meinst du?
Ja.
Ja.
Weil das war halt überall, ne? Also es ging ja also gar
auch
nicht.
Auch da natürlich, musst du ja gucken, dann allein diese Clips, dann auch wenn du bei Instagram und sowas schaust, alles, ne? Also die gehen ja wirklich komplett durch die Decke, diese Teile jedes Mal.
Ja, auf jeden Fall. Also guter Abschluss, sehr starker Abschluss, jetzt kein groß überraschender Abschluss für den SummerSlam, aber natürlich einer, der eben viele Möglichkeiten bietet und auch da in der Erzählweise absolut konsequent ist. Wir wissen jetzt inzwischen auch, wann die Survivor Series ist. Die ist Ende November. Das heißt, bis dahin haben wir auch noch genug Zeit, dass Roman Reigns hier seine Mannen sammeln kann. Und im Zweifelsfall kannst du vorher noch bei Bad Blood, was ja so gemeinhin die Hell in a Cell Match Show so ein bisschen ist, aus Traditionsgründen, da kannst du dann auch noch überlegen, ob du dann da eventuell ein Hell in a Cell Match bringen möchtest.
Ja. Guck mal. Übrigens, auch da jetzt ganz kurz. Hier, es gibt 3 Instagram Reels von WWE mit Roman Reigns, ne?
Ja.
Das erste, wo er rauskommt, 14 Millionen, das danach 8,8 Millionen und dann das andere 5,2 Millionen, ne? Also, deswegen auch da, das darf man halt auch nie vernachlässigen, weil klar, man guckt immer auf YouTube, weil wir sind so, ist ja YouTube, ne? Und ich will gar nicht wissen, weil das kann ich nicht nachschauen, weil dafür bin ich, selbst dann ich auch zu alt, weil ich habe die App nicht. Ich will gar nicht wissen, wie die Dinger dann auch so auch auf TikTok performen, ne?
Jo.
Weil das ist halt immer sehr, sehr groß.
Ja, TikTok ist ja, was die Reichweite angeht oder was die Zahlen angeht, noch mal krasser. Da hast du ja wirklich noch mal sehr, sehr starke Aufrufe bei solchen Sachen. Also auf jeden Fall gibt's genug Möglichkeiten. Und das hat einen Roman hier gut dargestellt. Auch dann noch mal die wütende Bloodline, die wir dann da gesehen haben. Jacob Fatu und Solo Sikoa, die dann da gestanden haben. Und Cody war so ein bisschen mehr vom Donner gerührt. Ne? Der wusste gerade auch nicht genau, welche Richtung das gehen würde. Und der weiß natürlich auch, dass Roman Reigns, wenn Roman Reigns nach dem Titel greifen möchte, für ihn die größte Herausforderung überhaupt ist.
Ja.
Und bei den beiden steht es ja auch gerade mal 1-1. Also von daher bietet sich da auf lange Sicht eben auch noch ein Match an.
Wurde ja auch angesprochen bei der Pressekonferenz, wo dann auch ein Cody meinte, ja klar, prinzipiell hat natürlich auch ein Roman immer noch ein Match, einen Anspruch auf ein Rematch. Ja. Also, weil wer, wenn nicht er?
Er hat Vorkaufsrecht.
Ja, genau.
Also, das war dann nochmal der große Punkt dann am Ende. Wie gesagt, ein Kritikpunkt, den ich noch habe, der ist aber sehr, sehr oberflächlich. Ich finde, Roman Reigns hätte sich vielleicht auch mal ein paar andere, also ich fand ihn so schluffig in seinen Klamotten. Ich weiß, der trägt diese Klamotten immer und ja. Aber irgendwie so für so ein großes Comeback, dann kommt er halt da in seinen 0815 Sneakern und dann eben mit Shirt und Butze. Weiß ich nicht, ob man sich da was Kampfbereiteres hätte ausdenken lassen können oder vielleicht einen anderen Look. Er hat ein neues T-Shirt auf jeden Fall am Start mit OTC.
Was heißt das?
Ich vermute Original Tribal Chief.
Ah, das macht Sinn.
Ja. Schauen wir mal. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall auch in die Richtung
gehen. Ich fand das Outfit geil.
Ja, ich weiß, das ist auch sein Standard-Outfit, aber ich bin ja auch immer so ein Freund, wenn du so ein Comeback hast, dass es dann nochmal...
Du trägst auch Jeans zu Hause, du hast gar keine...
Ich habe keine Jeans an. Ich habe keine Jeans an.
Oh nein, Olaf ist nackt.
Ich hab ne kurze Khaki-Hose an.
Ich hab ne Jorts an. in Respekt an John Cena.
Genau. So, Kai, dann sind wir jetzt an der Stelle durch mit dem Rückblick hier zum SummerSlam. Wir brauchen natürlich noch eine abschließende Bewertung und ein abschließendes Fazit von dir.
Oh, ich tue mich echt schwer. Und zwar, ich tue mich in dem Sinne schwer, weil ich nicht weiß, wie hoch ich gehe. Also, ja, ich gebe jetzt keine 8 von 8, ne? Das, also schon mal so, ne? Aber, weil es ist immer dieses Doofe, man gibt immer so, wenn irgendwas... wo man sagt, so, boah, ja, da war schon die Hälfte, hat mich irgendwie so genervt, gibt man irgendwie 4. Und dann, wenn irgendwas gut war, sagt man so, ja, 5,5, das ist irgendwie Quatsch. Bin ich immer so, weißt du? Und ich muss wirklich sagen, ich war hier, abgesehen von Nia Jax gegen Bayley, was aber auch kein schlechtes Match war, war ich wirklich gut unterhalten. Sachen hatten Längen, definitiv. Cody gegen Solo hat dann echt gedauert. Aber jetzt auch, also Liv Morgan gegen Rhea hat mir super viel Spaß gemacht, ne? Braun gegen Sammy war halt einfach kurz. LA Knight gegen Logan Paul. Ich finde gerade das, was du angesprochen hast mit diesem, die haben ihren Spot auf der Card genau verstanden. Also, die haben ein gutes Match abgeliefert, wussten aber auch, wir sind hier nicht das Main Event. Wir haben hier unsere Spots, die gut sind, über die auch Leute sprechen, aber wir müssen jetzt nicht hier 30 Minuten gehen und 20.000 Nearfalls haben. Drew und Punk mit Seth Rollins fand ich super. Also wirklich, das fand ich einfach sehr gut. In allem mit diesem Storytelling, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gunther gegen Damian Priest, natürlich auch, weil man voreingenommen ist. Also weil man sagt, ey, ich will hier, dass Gunther gewinnt, weil das ist uns Gunther. Ne? Und Main Event, da ist wirklich dieses Problem mit der ersten Viertelstunde. Da bin ich ganz ehrlich. Aber ich weiß nicht, wann mich zuletzt ein Event so rundum, was ja auch viele Matches, in Anführungsstrichen, weil wir sonst ja diese 5-Card-Matches haben, ja, unterhalten hat.
WrestleMania nach 2 wahrscheinlich?
Ja. Ich würde hier eine 6,5 geben. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich eine 7 geben soll. Ey, ich gebe eine 7, weil ich überlege gerade in meinem Kopf, so, was müsste alles passieren, damit ich eine 8 gebe? Ja, man gibt halt nie eine 8, ne? Eine 7,5, dafür müsste irgendwie noch was drauf sein. Aber ich muss hier wirklich mich so auf Sachen versteifen. Ich war rundum gut unterhalten. Das war eine lange Show. Klar, ich skippe halt die Werbung natürlich, bleibt ja nicht aus, ne? Ich glaube, eine Wahrnehmung ist immer ganz anders, wenn man das live schaut. Aber ich bin super, ich kann nicht meckern. Ich bin super zufrieden. Es ist spannend. Ich habe Bock, Raw zu gucken. Ich habe Bock, SmackDown zu schauen. Ich freue mich auf die Champs. Bron Breakker, gucken wir mal. Aber das ist so ein persönliches Ding. Ich bin gespannt auf Roman. Ich habe Bock auf Gunther. Ich habe Bock auf den... Ey, ich... Ja, komm, ich gebe eine 7. Was soll ich sagen?
Weißt du, ich habe das Tippspiel gewonnen. Ich gebe ihm eine 8. Nein, Quatsch.
Ich bin neu.
Das war die perfekte Show für den Olf. Nee, ja, ich gebe dem 6,5. Ich habe mich auch so ein bisschen schwer getan. Ich glaube, ich habe im... Also jetzt im Nachgang, glaube ich, habe ich vielleicht WrestleMania 40 Night 2 ein bisschen zu schlecht bewertet.
Das ist halt immer mein Problem, weißt
ja,
du?
Ja.
Weil man ist so, ja, ich kann auch keine 7 geben, weil eine 7, und dann dümpelt man immer so zwischen 4 und 5,5 rum. Das ist scheiße.
Ja, wobei ich halt sagen muss, also hier ist nochmal so, die emotionale Komponente ist hier teilweise noch ein bisschen höher. Wir hatten bei WrestleMania natürlich diesen krassen Dropout quasi aus dem, was am Ende passiert ist. Aber dafür hatten wir da auch nochmal einen deutlich längeren Main-Event, muss man sagen, ne? Aber insgesamt finde ich, war das eine extrem runde Show, eine extrem wegweisende Show, was ich sehr, sehr mag. Da bin ich wirklich ein großer Fan von, wenn man merkt, dass du in jedem Match hast du einen Plan, wie es danach weitergehen soll. Da passiert nichts aus Zufall, sondern es ist alles quasi schon am Reißbrett ausgemalt, wie es eben weitergehen soll. Ich würde dem Ding auch eine 6,5 geben. Auch wenn jemand jetzt sagen kann, na, du hast Night 2, hast schon eine 6 gegeben, meine ich, war es damals. Ich würde den SummerSlam tatsächlich so rein vom Gesamtkonstrukt noch ein bisschen höher ansiedeln, weil ich es von den Ausgängen und von den Storyline-Entwicklungen noch ein bisschen besser fand. Eben, weil es eben weiterführend ist, während WrestleMania eher so ein Buff, jetzt habe ich quasi
Finale.
Genau, Season-Finale gewesen ist. Ne? Und deswegen, wenn das jetzt quasi der Auftakt in die Wintersaison ist, bevor wir dann wieder auf die Road to WrestleMania gehen, das haben wir ja dann auch schon, ist gar nicht mehr so weit hin, wenn du mal so überlegst, ne? Jetzt arbeiten wir Richtung Survivor Series und nach der Survivor Series sind wir dann schon wieder auf dem Weg Richtung Royal Rumble und damit auf dem Weg Richtung WrestleMania. Ach, irre, mein Gott. Deswegen 6,5. Ich fand, das war eine sehr, sehr gute Show. Ich hatte kein Match dabei, was mich abgestoßen hat. Hatte ja seine Längen gehabt. Ich finde auch der Main Event, da fand ich zum Beispiel den Main Event bei WrestleMania stärker. Insgesamt. Ja. Aber ich fand hier die Card in sich runder. Und hatte eben auch mit Punk gegen McIntyre wirklich ein Match gehabt, was ich gefressen habe, weil es eben so gut von der Geschichte und von den Charakteren gewesen ist. Und dann noch mit Damian Priest gegen Gunther, dann noch dieses Match dabei, wo ich auch so persönlich so drin gesteckt habe. Da bin ich dann auch nicht mehr objektiv in irgendeiner Art und Weise. Gebe ich dem ein bisschen mehr. So, Punkt um. Jetzt reicht's.
Boah, richtig gute Bewertung. Krass.
Ja, war auch eine gute Show.
Das, ja, absolut.
Kann man halt auch da nicht anders sagen. Und wir werden natürlich dann auch im kommenden Wochenend-Podcast nochmal über die Entwicklungen sprechen und werden da wahrscheinlich auch vor allem über die Entwicklung bei Roman Reigns, der Bloodline und dem ganzen Drumherum da nochmal diskutieren, was dann auch diese Woche geschehen ist. Also das werden wir nicht nur im Magazin aufdröseln, sondern werden nochmal dezidiert da dann darüber nochmal sprechen. Und dafür nehmen wir dann auch einen kleinen Wochenenddienst nochmal in Kauf.
Ja, das stimmt.
So. Und wer unsere Wochenenddienste hier sponsern will, sponsere mich! Der geht auf Patreon und Steady oder bei YouTube in die Kanalmitgliedschaften, wenn euch das hier gefallen hat. Ansonsten kauft euch eine Jogginghose bei SL Wrestling oder bewertet unsere Podcasts positiv natürlich bei Spotify oder auf iTunes oder teilt unsere Podcasts. Das hilft uns auch sehr. Deswegen könnt ihr uns da gerne unterstützen. So, Kai, haben wir noch was zu sagen?
Schreibt eure Bewertung in die Kommentare oder auf dem Discord.
Korrekt.
Ja, das interessiert mich nämlich auch,
ja.
wie das bei euch wegkommt.
Ja, macht das mal. So, dann würde ich aber sagen, sind wir an der Stelle durch hier mit dem Rückblick zum WWE SummerSlam 2024. Und mir bleibt an der Stelle nichts weiter zu sagen, außer wir hören uns nächsten Sonntag hier an gleicher Stelle wieder. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.